Also glaubst du, die hören nicht auf den Kapitalmarkt und machen einfach so weiter?
Ich glaube, dass es ein Muster bleiben wird, dass Wachstum höher bewertet wird als Profitabilität. Ich finde, die große Überschrift ist, die Spreu trennt sich vom Weizen und nicht, es werden hier alle Aktien verklaut.
Das Ding soll 1 Milliarde wert sein?
Das ist das neueste Unicorn.
Willkommen beim Doppelgänger Tech Talk Podcast, der Podcast von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Pip. Alles, alles Gute, bleib gesund und munter und ich schenke dir einen Sticker mit deinem Lieblingsspruch drauf.
Hab ich schon gesehen. Lustige Aktion von dir. Kriege ich dann auch einen Sticker?
Ja, einen habe ich noch übrig. Ich habe auf Twitter geschrieben, dass wir 100 Sticker davon haben, Retweets kriegen, einen Sticker, auf dem steht drauf, dass Social Media wirklich mentale Probleme bereitet. Und wir sind jetzt bei 90 Retweets. Ich freue mich schon, die ganzen Adressen raufzuschreiben und die Sticker einzupacken und zu verschicken.
Frankierst du dann schön so Umschläge und so?
Ja, genau, so ein bisschen. Ich habe erst überlegt, ob ich dir was anderes schenke und ein Gedanke war ein Coaching, dann ein anderer Gedanke war, hab ich in Berlin gehört, es gibt Coaching und Massage in einem.
Oh Gott, schenk mir bloß kein Coaching, bitte.
Ja, genau.
Und dann Massage mit ein oder ein näher taubstumm hätte ich gern. Wo man nicht reden muss. Dreimal taubstumm? Ja. Also vor allen Dingen, ja. Nee, ja. Na, wie auch immer.
Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, Coaching brauchst du nicht, willst du nicht, dir kann man ja, nicht
brauche ich, brauch ich bestimmt, ich will es nur einfach nicht.
Ja, ich freue mich, die Sticker zu verschicken. Ich habe mich entschieden, sie so, also aus dem Material zu machen, dass man sie nicht mehr abbekommt und dass sie auch nie kaputt gehen. Das ist vielleicht nicht das Ökologischste, aber sie bleiben dann für immer da. Und wer unser Gesicht nicht auf dem Sticker haben möchte, aber die Aussage gut findet, kann auch einfach unser Cover dann abschneiden und nur den Social Media Seriously Harms Your Mental Health.
Sehr gut. Passt das aufs Handy als Handyaufkleber?
Na klar.
Sehr schlau von dir. Nicht anders habe ich es erwartet. Apropos, ich habe heute nicht so viel Zeit zur Vorbereitung gehabt. Ich bin zwar um 4.30 Uhr aufgestanden, aber ich war eben gerade bei den Kollegen vom Alles auf Aktien Podcast. Und es hat ein bisschen gedauert. Dafür habe ich aber eine tolle Führung durch den Neubau von Springer bekommen, ganz viel gesehen, aber deswegen gibt es halt ein bisschen weniger Earnings und Fakten und dafür doppelt so gute Laune. Es gab nämlich Champagner auf dem Nacken von Friede und KKR und MD, aber wahrscheinlich hat der liebe Holger das sogar selber bezahlt. Genau. Wir erzählen nachher, wo man das nachhören kann, was ich da erzählt habe.
Das heißt, du hast heute Morgen schon deinen Geburtstag gefeiert, angestoßen und alles hinter dir.
Genau, und leckeren Kuchen auch und Franzbrötchen.
Und noch etwas Neues. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von der Konferenz Grow Europe von HubSpot. Und zwar am 8. Juni wirst du und viele andere, unter anderem auch Professor Scott Galloway, bei einer Konferenz teilhaben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Es gibt Early-Tickets, also jeder, der vor dem 25. Mai sich ein Ticket holt, zahlt nur 40 Euro. Und das Ganze ist auf hubspot.com/grow-events zu buchen.
Da habe ich noch ein Update und zwar gibt's. Ich habe dann durchgerechnet und ist mir aufgefallen, dass wenn 10% der Hörer da tatsächlich mitmachen, dann macht der Spot Plus. Deswegen gibt's jetzt noch einen Discount und zwar kann man den echten Early Bird Preis bis zum 21.05. noch nutzen, wenn man den Code PIP eingibt, PIP, dann spart man 50% auf den schon so oder so relativ niedrigen Eintritt. Also ich glaube, es gibt sogar eine kostenlose Variante, wenn man nur die Keynotes hören will.
Genau, ohne Networking.
Da würde man dann mich, aber uns Scott Galloway verpassen. Das andere Ticket, da haben wir auch nochmal einen ordentlichen Discount bekommen, 50% mit dem Code PIP unter hubspot.com/grow. Das Thema der Konferenz ist so ein bisschen das große Wiederhochfahren. Wie fahre ich mein Unternehmen nach Corona wieder hoch? Und HubSpot ist die meiste, also die Zielgruppe ist Leute, die im Sales, im Marketing, Customer Service oder Operations arbeiten. Eigentlich vom Startup-Scaler bis zum mittelständischen Unternehmen, egal ob 500 oder 5000 Mitarbeiter. Viele Unternehmen, mit denen ich arbeite, setzen HubSpot tatsächlich tagtäglich ein oder nutzen das als, um ihre Webseite zu betreiben oder ihre Marketingkampagnen. Und da gibt es vor allen Dingen guten Content. Ich bin auf einem Panel, das The Future of Organic Growth heißt. Und auch sonst hochkarätige Speaker. From Recovery to Growth. Darum geht's. Wie kommen wir jetzt wieder in Growth Mindset, nachdem wir Kosten gespart haben, Marketingkanäle ausgeschaltet haben, und wie geht's jetzt nach Corona weiter?
Super. Vielleicht kannst du mir im Laufe der Podcast-Folge auch ein bisschen erklären, wie ich wieder mit meinen 3 Growth-Aktien irgendwie ins Grüne komme.
Ja, die Woche war ein bisschen, also noch als letzte Erklärung, warum machen wir jetzt auf einmal Werbung? Der Grund ist einfach, wir haben einen sehr fleißigen Audio-Producer, der das bisher immer kostenlos gemacht hat, und das Geld für diesen Spot wird 100% sozusagen dem Team, das den Podcast für euch produziert, das im Moment aus einer Person steht, zugutekommen, und wir bereichern uns da nicht. Wir bezahlen jetzt erstmal, wir sorgen dafür, dass wir nicht weiter junge Leute ausbeuten. Genau, was hast du? Achso, deine Growth-Aktien laufen nicht. Ja, die Woche war sehr turbulent wieder. Es gibt Leute, die sagen, jetzt wird Growth komplett verkloppt. Ich würde eher sagen, es trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das heißt, gute Aktien konnten zumindest relativ gesehen besser bestehen. Und die jetzt besonders gehypt waren oder auch zu Unrecht gehypt, die trifft es dann deutlich stärker. Unter anderem fast alle Specs, die underperformen nochmal deutlich. Und von den Specs, die von Chamath auch wieder besonders stark, Virgin Galactic Space hat 75% zum Hoch verloren. Clover Health hat sich halbiert und liegt unterm Ausgabepreis sogar inzwischen. Opendoor hat sich halbiert. Kell, der Lilium Spec, liegt unter $10 wieder. RTP, Reinvent Tech, das ist der von Reid Hoffman, der Joby Aviation gekauft hat, ist unter $10 inzwischen. Fintech Acquisition Corp 5, der eToro gekauft hat, ist nur noch knapp über $10, hat 50% verloren zum All-Time-High. Und IPOE von Chamath, Social Finance SoFi, der hat auch 40% zum Top verloren. Das heißt, die Specs kommen schon mal verhältnismäßig stark unter die Räder. Und wer da Chamath sein Vermögen anvertraut hat, wird das wahrscheinlich bereuen.
Aber er scheint ja immer noch auf der sicheren Seite zu haben, oder? Seine Deals.
Ja, wenn du für null einsteigst, wenn du das Shares geschenkt bekommst, dann machst du im Zweifel trotzdem Plus. Also aus Virgin Galactic ist er eh fast raus. Da hat er ja früh genug eingecashed. Und ansonsten, wie gesagt, er kriegt seine Shares ja meistens geschenkt, hat kein oder wenig Skin in the Game, also selber kein Geld reingelegt oder ist nur geborgt. Von daher kann er das sehr gelassen sehen. So das Sentiment auf Twitter könnte sich ein bisschen ändern in Zukunft, könnte ich mir vorstellen. Naja, und Elon Musk hat die Kryptobörsen ein bisschen gekellert. Da ging es auch gut bergab, hat man wieder fast 20%, glaube ich, verloren. Diese Woche, weil ihm, da interessiert mich deine Meinung, da ist ihm nämlich aufgefallen, dass Tesla hat gesagt, dass sie sich davon zurückziehen, Bitcoin zu akzeptieren, weil komischerweise dann nur 39% Renewable Energies eingesetzt werden und viel des Bitcoins mit Kohle gemeint werden. Das konnte man natürlich vorher nicht ahnen oder sich gar informieren. Warum ist das passiert?
Ich habe mich gefragt, ob er sich das schon lange Zeit überlegt hat. Also ob er wirklich so 3, 4, 5 Monate im Voraus denkt und sich überlegt, das ist der Punkt, da jubel ich das Ding hoch, da ist der Punkt, da jubel ich es wieder runter.
Und dann steigt der tiefer nochmal wieder ein?
Zum Beispiel.
Das wäre echt brutal. Also schon frech. Also sozusagen sich einmal dumm stellen oder zweimal dumm stellen. Einmal tust du, als wärst du blauäugig und würdest total dran glauben. Dann stellst du dich nochmal dumm und sagst, huch, der Strom ist gar nicht 100% renewable, das konnten wir nicht wissen. Und vor allen Dingen, wenn du davon ausgehst, dann muss er auch aufhören, Elektroautos zu bauen. Weil ich meine, das ist ja der gleiche Strom. Also kannst in China, der Bitcoin-Strom ist nochmal ein bisschen anders zusammengesetzt, aber wenn das ihn jetzt davon abhält, Bitcoin zu akzeptieren, dann muss ich auch überlegen, ob Elektroautos die Lösung sind oder ob er nicht erstmal das Stromproblem der Welt lösen sollte. Ich finde das hanebüchend, die Erklärung. Es gibt Leute, die mutmaßen, es könnte daran liegen, dass einige ESG-Fonds, über ESG sprechen wir, glaube ich, später auch nochmal heute, ob die vielleicht gesagt haben, wir können in Tesla nicht mehr investieren, wenn die Bitcoin akzeptieren, weil das Minen des Bitcoins für einen Tesla sozusagen überwiegt, könnte die positiven Effekte auf die Umwelt überwiegen.
Würde das bedeuten, dass jetzt auf einmal alle Firmen wieder aufhören, Bitcoin sich zu speichern?
So viele waren das ja nicht. Aber das wäre, also mir erscheint das nicht ganz abwegig, dass das sein könnte. Aber ja, das einzige eigentliche Problem ist ja, ich finde es ESG-Firmen schon lange nicht mehr in, oder ESG-Investoren oder Fonds schon lange nicht mehr in Tesla investieren sollten, weil ESG heißt ja irgendwie ökologisch, sozial, aber auch Governance, also gute Unternehmensführung. Und da ist Tesla ja nun wirklich kein Vorbild. Und Also den vollen ESG-Score dürfte Tesla sowieso meiner Meinung nach nicht bekommen. Aber da man ein großes Augenmerk da immer auf den ökologischen Faktor legt und Nachhaltigkeit, ist es vielleicht so, dass er da einen auf den Deckel bekommen hat und sich deswegen zurückzieht. Ich finde es wieder ein weiteres Beispiel für schlechte Governance auf jeden Fall.
Glaubst du wirklich, dass Leute verkaufen, wenn er twittert? Oder spielt einfach irgendjemand mit ihm? Also es könnte ja auch sein, dass irgendjemand, der wesentlich mehr Bitcoins oder Krypto hat, einfach immer denkt, okay, ich warte darauf, bis Elon wieder was Dummes sagt und dann verkaufe ich.
Nee, ich glaube, der treibt schon die Massen sehr stark an. Das wiederum bedingt auch dann Handeln von Institutionellen, glaube ich, aber das glaube ich schon ursächlich, wie er sich äußert. Und also sie haben gesagt, Tesla behält weiter seine eigenen Bitcoin-Guthaben. Sie hören nur auf, das anzunehmen und sie suchen auch weiterhin nach Alternativen, die weniger Strom verbrauchen. Damit gehen natürlich Spekulationen los. Was könnte jetzt der nächste Coin sein, den Tesla akzeptiert? Die am wahrscheinlichsten sind, die irgendwie weniger Strom verbrauchen oder die diese ersten Bitcoin-Probleme lösen, wären eventuell Litecoin, Cardano, EOS, Ripple, vielleicht IOTA. Das könnten die Profiteure sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das zurückkommt. Ach so, und dann hat er noch geschrieben, getweetet, relativ zusammenhangslos, zumindest habe ich keinen Zusammenhang gesehen erst. Es ist höchste Zeit für eine Carbon Tax, also eine CO2-Steuer.
Das wird ja wahrscheinlich seine Autos dann günstiger machen.
Ja, genau. Und ich glaube halt, dass die verkaufen ja immer diese Verschmutzungsrechte, ne? Diese Regulatory Credits. Und die werden weniger gebraucht in Zukunft. Und zwar die Autobauer, die das normalerweise kaufen, also irgendwie ein Fiat Chrysler oder Chevrolet oder was weiß ich, die bauen jetzt selber mehr E-Autos in Zukunft und dann brauchen die diese Kredite nicht mehr. So das. Und der gesamte Gewinn oder so, wie Tesla es überhaupt in die Gewinnzone schafft, ist ja nur durch den Verkauf dieser Credits. Jetzt brauchen sie halt irgendwie eine neue Subvention, um wieder in die Profitabilität zu kommen, wenn diese Credits wegfallen. Und dann könnte eine Carbon Tax natürlich helfen. Er hat sich auch außerdem noch für eine andere Sache, und zwar, er hat gesagt, Renewable Fuel Credits schauen sich auch gerade rein. Das ist auch noch ein weiterer Subventionstopf aus den beiden Programmen. Oder den gibt es schon sogar etwas länger, wo sie ausschauen. Also suchen sie jetzt sehr aktiv nach irgendwelchen Regulierungsmodellen, wo es weiterhin extra Geld gibt, wenn man Elektroautos baut. Weil es ja ansonsten auch nicht so gut funktioniert. Wilde Woche auf jeden Fall. Sowohl für Tech-Aktien als auch für Krypto-Investoren. Aber
was glaubst du, Ende des Jahres aktuell Market Cap 55 Milliarden bei Tesla?
55? Das erscheint mir zu wenig.
550.
Ich würde sagen eher drunter tendenziell.
Haben wir nicht irgendwas bei unseren Predictions schon gesagt?
Also ich glaube, das ist relativ underperformed. So würde ich mich, also ich weiß ja nicht, ob der Markt jetzt höher oder tiefer ist Ende des Jahres, aber ich glaube, Tesla wird den Markt underperformen. Deswegen habe ich sie auch als einen der Hedges oder Shorts, um mich abzusichern gegen so einen Kursverfall.
Ja, wird eine spannende Zeit. Mal gucken, wie gehasst Elon Musk wird, wenn auf einmal Tesla nur noch die Hälfte wert ist, wenn Bitcoin nur noch die Hälfte wert ist und so weiter. Und ob dann seine Tweets auch immer noch so viral gehen.
Na, ist die Frage, ob die Leute ihm das verzeihen oder ob sie einfach Tesla weiterhalten. Schwer. Ich habe heute in dem anderen Podcast gesagt, ich glaube, das Gefährliche ist ja, dass Tesla ganz oft die einzige Aktie oder eine von wenigen Aktien im Depot ist. Also ich oder vielleicht auch du haben ja eher so zwischen 10 und 30 Positionen im Depot normalerweise, wenn wir es vernünftig mischen und außerdem noch ein ETF oder irgendwas, was noch breiter streut, um sozusagen eine sichere Basis zu bauen fürs Depot. Ich befürchte aber, dass gerade bei Tesla-Anlegern es oft eine von nur ganz wenigen Aktienpositionen ist. Manche sagen auch ganz klar, sie haben alles in Tesla, das ist die größte Position, selbst prominente Vertreter. Und das könnte natürlich gefährlich sein, wenn dann wirklich mal Kapital vernichtet wird. Mal sehen.
In der Community wurden wir gefragt, wie es mit ESG-ETFs aussieht, ob das eine gute Lösung für eine nachhaltige Geldanlage ist.
Ja, also ESG heißt, kannst du erzählen?
Environment, Social, Government.
Genau, es sind so verschiedene Prinzipien, dass man irgendwie die Flüsse nicht verschmutzt, keine Arbeiter versklavt und die Firma halbwegs vernünftig führt. Und also ESG-konform investieren ist jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal besser als einfach nur ganz breit, wenn man nachhaltig investieren möchte. Ist das schon mal ein besserer Weg, als einfach nur gestreut zu investieren oder gar nicht darauf zu gucken? Die Frage ist so ein bisschen, Also ESG heißt nie 100% rein, nach meinem Verständnis, sondern es wird entweder so gescored oder man muss das ungefähr treffen. Und man wäre dann überrascht, welche Firmen teilweise ESG-konform sind. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie militant nachhaltig du jetzt arbeiten möchtest, glaube ich auch. Und ich glaube, ein großer Trend wird sein, dass alle Firmen mehr oder weniger ESG-konform wird, weil du siehst so viel Geld in ESG shiften gerade. Also je jünger die Kohorten sind, das ist ja Champagner, den es bei Springer gab. Also je jünger die Kohorten sind, desto prozentual mehr geben die für ESG-konforme Aktien und Fonds aus. Und das wird nur noch steigen. Deswegen wird fast jede Firma, die irgendwie kann, glaube ich, versuchen, in die Richtung zu gehen oder zumindest das Siegel zu bekommen. Dann, du hast fortlaufend, dass wenn Vermögen vererbt werden, werden die umgewidmet auf ESG-konform, würde ich erwarten. Und in Zukunft muss bei so Beratungsgesprächen auch gefragt werden, ob man sein Geld ESG-konform anlegen möchte. Das heißt, die Banken müssen Produkte dafür anbieten und ein Teil der Kunde wird halt sagen, ich möchte das. Ich glaube stark, dass ESG-konforme Aktien den Markt outperformen. Oder zwischenständig Leute an, aber damit konnte man ja auch rechnen am Geburtstag. Also das wird, ich glaube, dass ESG-konforme Aktien den Markt tendenziell outperformen werden über die nächsten Jahre. Ich glaube aber auch, wie gesagt, dass der Markt sich insgesamt in die Richtung bewegen wird und immer mehr Unternehmen ESG-konform werden. Und die Frage ist, wird es noch straffere Standards geben? Wie gesagt, für mich ist ein Tesla zum Beispiel nicht ESG-konform. Einfach weil es schlechte Governance ist. Es sind viele Unternehmen werden vielleicht bei der Diversität in Zukunft nicht die wirklichen Governance-Ansprüche erfüllen von wirklich kritischen Anlegern. Deswegen brauchst du da, glaube ich, fast noch so eine Abstufung oder Ampeln oder Webseiten, die das noch schneller, übersichtlicher einordnen.
Und was ist mit so einem Plug Power? Also wenn ich jetzt so ein ETF gekauft habe, in dem Plug Power war und ich habe das Anfang des Jahres gekauft, da war die Aktie noch $73, jetzt ist sie 21, 22. Also Plug Power wurde doch wahrscheinlich als grünes Unternehmen gedacht.
Genau, zu Recht. Also die sind ja auch relativ grün. Governance-mäßig muss man schauen. Da gab es ja so ein Miniskandelchen, da muss man schauen, wie schlimm jetzt die Zahlen abweichen. Aber da wollte die KPMG das ja nicht testieren und nochmal raufgucken. Das könnte ein Governance-Problem werden. Noch ist es keins. Ja, dieser iShares, also von BlackRock aufgelegte Clean Energy ETF, ist der beliebteste. Der hatte ein Problem, dass er Plug Power und Wasserstoffwerte zu hoch bewertet hatte zu hohen Anteil daran hatte. Und die haben das aber insofern versucht richtig zu machen, dass die jetzt breiter streuen. Also die haben mehr Titel in dem ETF. Und dadurch ist der relative Anteil von Plug Power gesunken. Das hätten sie meiner Meinung nach früher machen sollen, weil es ein riesen Klumpenrisiko war, was jetzt voll negativ zugeschlagen hat. Ich glaube, der ETF hat insgesamt auch fast 30% verloren. Ich erleide das mit. Ich habe da so einen kleinen Sparplan drin. Aber für die Zukunft wäre ich da zum Beispiel jetzt bullischer. Ich glaube, im Wasserstoffmarkt wird noch mehr Luft rausgelassen werden aus der Blase. Aber gleichzeitig gibt es gute Windkraftfirmen da drin und andere Sachen, an die ich langfristig stark glaube. Gerade wenn du jetzt wenn die CO2-Preise steigen, wenn du teilweise andere CO2-Steuern bekommst in einzelnen Ländern, dann wird es so einen großen Markt und so starke Anreize geben, Dinge grüner zu machen, dass eigentlich dann ein Riesenmarkt entsteht und Firmen davon auch profitieren sollten. Dass das Problem alleine löst, glaube ich nicht. Aber was man schon sieht, ist, dass die Firmen sich relativ stark strecken, umwidmen oder strategisch auch neu ausrichten, um diese ESG-Kriterien zu erfüllen. Und das allein führt wahrscheinlich zu, also die hören auf Geld besser als auf irgendwie Belehrungsreden oder Userbeschwerden oder Leserbriefe. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so doof. So würde ich das sehen. Und dann, also ich, was in ESG zum Beispiel noch fehlt, ist, glaube ich, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung noch höher rate ist. Also Datenschutz, Privacy, dass so ein Geschäftsmodell wie Facebook zum Beispiel auch unfundable wird, das müsste man meiner Meinung nach noch härter verankern in den ESG-Kriterien. Das ist so lasch so ein bisschen drin, aber meiner Meinung nach wird das auch nicht hart genug durchgezogen.
Sehr gut. Brauchen wir dafür unseren Disclaimer schon?
Nee, vielleicht kommen wir heute auch ganz ohne Disclaimer auf. Das ist nur eine grobe Markteinschätzung. Sag mal, bist du eigentlich mit deiner Waschmittel-Briefkasten-Idee weitergekommen? Wirst du das jetzt bald gründen oder kriege ich das bald von dir aus der Post, den Prototypen?
Das nicht, aber es war noch witziger. Und zwar am Montag kam auf Twitter von Tom eine Nachricht, dass er an so einem Produkt arbeitet und dass auch just am Montag er seinen Online-Shop live gestellt hat. Ich habe dann erstmal Hashtag Transparency an dich gedacht. Sah für mich fast so aus, als ob ich das geplant hätte. Habe ich nicht, aber Tom kam mir bekannt vor und ich habe in unseren E-Mails gecheckt und er hat tatsächlich uns im Oktober letzten Jahres eine E-Mail an podcast@doppelgänger.io geschrieben. Das könnt ihr auch gerne immer machen, wenn ihr Fragen habt, Kritik und so weiter. Wir lesen die E-Mails, oft beantworten sie, wir sie auch, aber die ist untergegangen. Und die E-Mail damals hieß Ort für eure Podcast-Community, die Voice-Hub-App. Und das Ganze ist so eine Art Clubhouse, das er gemeinsam mit zwei Freunden gebaut hat. Und wir haben es ignoriert, mehr oder minder, fanden es nicht so spannend, haben dann Clubhouse gefunden. Das fanden wir ein bisschen spannender. Und Tom und seine Mitgründer haben sich überlegt, gegen Clubhouse können sie nicht wirklich ankämpfen. Dann machen sie lieber wieder was, von dem sie bessere Chancen haben, von dem sie mehr verstehen, und haben sich dann auf dieses Waschmittelthema gestürzt. Und tatsächlich seit Anfang des Jahres machen die genau das, was ich in der Podcast-Folge vorher besprochen habe, also so eine Art Esspapier zum Waschen per Post. Mhm. Ich habe es bestellt, die erste Bestellung tatsächlich, also die erste offizielle Bestellung, auch ohne Gutscheincode und alles, hat super funktioniert, kam zwei Tage später oder einen Tag später im Briefkasten, Wäsche ist sauber und alles. Und wenn ihr das unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne waschen. Ich habe mal wieder zu wenig Research gemacht, bevor ich eine Idee gut fand. Die hätte ich noch nicht gefunden, aber es gibt natürlich andere Player und wir haben auch über unseren Discord-Server den ein oder anderen interessante Marke gefunden.
Also hast du mal wieder was erfunden, was es schon dutzendfach auf der Welt gab?
Also es geht ja nicht wirklich immer um die Erfindung. Es geht ja auch oft ums Packaging, ums
Pricing und so weiter. Operative Exekuteur.
Das auf jeden Fall nicht. Aber ich finde, was Tom und so macht, ich habe mit ihm telefoniert, wir haben viel gelacht. Es ist auch sehr witzig zu sehen, wenn du so denkst, okay, Clubhouse wollte ich, dass sie das irgendwie pushen, hat nicht funktioniert. Und jetzt macht er das Gleiche, was wir. Also er hat auch nachgefragt, ob ich jetzt Waschmittel machen werde. Ich werde es nicht machen, aber falls ihr sie unterstützen wollt, ich tue den Link in die Shownotes. Und Tom könnt ihr auf jeden Fall auch jederzeit irgendwie anschreiben, wenn ihr Ideen habt oder so weiter.
Verstanden.
Ich finde es besser, wenn wir die Sachen, die witzig sind oder gut sind, fördern.
Jetzt brauchst du wieder eine neue Idee dann.
Ja, vielleicht machen wir eine Rubrik, mal wieder eine Idee mit wenig Research oder sowas. Ja. Du kannst die Idee dann zerhauen und dann können wir sie im Nachgang mit der Community, können wir nochmal finden, wer es jetzt auch schon wirklich macht.
Finde ich gut.
Einen kleinen Gedanken für nächste Woche habe ich schon.
Bin gespannt. Warum erst nächste Woche?
Ja, du, wir haben noch so viel auf der Liste, das würde jetzt alles sprengen.
Du musst noch googeln, ob es das vielleicht schon gibt. Nee.
Ja, das wäre ja dann langweilig, wenn es das schon gibt. Gut, Pio hat gefragt, auch auf Discord, wie es mit thesaurierenden und ausschüttenden ETFs aussieht, ob du die empfehlen kannst. Ich frage mich, ich kann das Wort nicht aussprechen. Was ist es überhaupt?
Thesaurierend. Das heißt, dass die Dividenden aufgestaut werden. Also das werden aggregiert sozusagen über die Zeit oder accumulated. Zum Beispiel heute hat Apple, das hat dir deine Lieblings-Trading-App vielleicht gesagt, dass Apple dir heute irgendwie ein paar Cent Dividende überwiesen hat, wenn du eine Apple-Aktie hast. Ein ETF, da der die Aktien teilweise auch physisch hält, kriegt natürlich auch die Dividende. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, sowohl bei Fonds als auch bei ETFs, dass die entweder die Gewinne Dividenden thesaurieren. Das heißt, die werden einfach reinvestiert in den Fonds, also neue Anteile für gekauft. Und dann steigt am Dividendentag einfach der Kurs ein klein bisschen für dich. Oder die schütten die aus. Für dich hat das hauptsächlich einen steuerlichen Effekt. Wenn es ausgeschüttet wird, musst du die Dividenden natürlich versteuern. Das Gute ist, du hast dafür einen Freibetrag von, ich glaube, so 800 Euro oder so. Und wenn es da drunter ist, kannst du sagen, ich möchte diesen, und wenn du sonst keine Zinseinnahmen oder Aktien, also Dividendeneinnahmen hast, kannst du sagen, ich möchte diesen Steuervorteil maximal ausnutzen. Das heißt, ich lasse mir das ausschütten. Das würde dann dafür sprechen, einen ausschüttenden ETF zu nehmen. Und dann gibt's bei den Thesaurierenden, kannst du sagen, da umgehe ich diese Steuern eben komplett, vielleicht weil du deinen Freibetrag schon ausgenutzt hast. Aber inzwischen wird da trotzdem so eine Vorabpauschale angenommen. Das heißt, es wird behandelt, als hättest du Dividenden bekommen, selbst wenn der thesauriert. Das heißt, der Unterschied ist inzwischen minimal. Ich persönlich versuche, ehrlich gesagt, das steuerlich nicht bis zum Ende durchzuoptimieren, weil mir es irgendwie auch keinen Spaß bereitet. Und dann landet man irgendwann bei Vermögensverwaltenden, GmbHs und muss 1000 Sachen machen, die sich dann nach 5 Jahren wieder ändern. Und das für mich lohnt es ja nicht. Mich würde es jetzt nicht abschrecken, ob jetzt ein ETF, den ich ansonsten super finde, ob der thesaurierend oder ausschüttend ist, finde ich absolut sekundär. Ansonsten, das kann man auch nochmal gut sich, also man kann das durchrechnen. Es gibt teilweise auch Rechner und Rechenbeispiele im Netz dazu. Für wem das wichtig ist, der kann das machen. Für mich selber ist es nicht relevant und sagen, würde ich es jetzt irgendwie meinem besten Kumpel oder meiner Familie empfehlen, würde ich ihn auch sagen, darum mache ich mir jetzt keinen Kopf. Vielleicht selber einfach mal überlegen, ob man lieber die Dividenden abzüglich der Steuern regelmäßig ausgezahlt. Manchmal ist es ganz nett, das zu bekommen. Manchmal ist es auch gut, wenn man es nicht sieht. Und dementsprechend würde ich das einfach machen. Ansonsten muss man sich vom Steuerberater auch beraten lassen, was da en Detail besser ist.
Dogecoin war ja Thema wieder diese Woche. Und ich habe herausgefunden, dass man in der Robinhood-App wohl Dogecoin kaufen kann, aber bei Coinbase nicht. Was hat das auf sich? Kann es sein, dass Robinhood einfach Dogecoin nutzt, um Kunden zu gewinnen? Und könnte es sein, dass Robinhood jetzt nochmal richtig Probleme bekommt, wenn Doge nicht to the moon, aber to the bottom geht?
Also, dass das Sinn macht, dass sie das zur Kundenakquise nutzen oder dass deren Community, also auch die Bestandskunden, das einfach erwarten, kann ich mir gut vorstellen. Also gerade die User, die sie durch Wall Street Bets gewonnen haben oder GameStop, die haben ja so eine gewisse Tendenz dazu. Also sehr pauschalierend, aber ich glaube, das kann man nicht absprechen. Und bei Coinbase ist es wahrscheinlich so, die haben ein sehr begrenztes Sortiment an Kryptos oder Coins, die sie unterstützen. Und da gehört Doge meiner Meinung nach zu Recht, zumindest vor einem halben Jahr hat man noch gesagt, zu Recht nicht dazu. Inzwischen ist es halt leider sehr relevant geworden, obwohl es ja eigentlich vom System her wirklich jetzt nicht der überzeugendste Coin ist. Von daher wundert es mich jetzt nicht, dass Coinbase da noch nicht raufgesprungen ist, warum das für Robinhood die Kundenakquise euch billiger wird oder attraktiver. Das kann ich mir gut vorstellen. Warum glaubst du, würde es zu einem Absturz führen? Die halten das ja nicht selber im Zweifel. Oder warum denkst du? Du meinst wie damals bei GameStop, dass die dann genau. Liquiditätsprobleme bekommen? Das dürfte, da die Clearingstelle da kein Geld, also wenn sie Margin Trades auf Coins, also sagen wir, sie erlauben Margin Trades und dann halbiert sich der Coin.
Naja, aber wenn alle auf einmal den Dogecoin verkaufen wollen und keiner will ihn kaufen, ist das dann...
Die können sich am normalen Kryptomarkt, also auf anderen Börsen, dann sozusagen schadfrei halten. Ob das schnell genug geht, kurzfristig haben sie damit immer ein Risiko, das stimmt schon. Die andere Gefahr wäre, aber ich hoffe, so viele Leute machen das nicht, aber wenn du jetzt sagst, ganz viele dürfen dort, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber mit Margin Trading, also mit Hebeln, Dogecoin traden, dann könnte es sein, dass die mehr verlieren, als sie jemals im Account haben, nämlich wenn es über 20% oder je nachdem, welcher Hebel dort erlaubt ist, sinkt und dann müsste Robinhood die Verluste selber tragen. Dazu müssten das aber echt viele Nutzer machen. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber dann könnte es zu so einem Szenario kommen. Aber daran werden sie wahrscheinlich erstmal nicht scheitern. Aber apropos Kryptobörse, wird uns ein neues großes Krypto-Abenteuer offenbart.
Kommt der Doppelgänger-Coin?
Nee, noch nicht. Es hat jemand einen Pip-Coin gefunden. Ach, übrigens, so einmal im letzten Geburtstag habe ich tatsächlich mal einen Coin geschenkt bekommen. Habe ich noch im Paper-Wallet. Muss mal schauen, was man da machen kann. Und zwar hat Block One und verschiedene prominente Krypto-Investoren, unter anderem auch Christian Angermeier wieder, und Peter Thiel unterstützt das Projekt anscheinend. Bullish.com, Nomen est Omen.
Also ich habe gelesen, 10 Milliarden Investment. Ich kann es gar nicht glauben.
Ja, so du als Produktmensch, erklär mir mal, wie man, also zum Vergleich, das Funding von Kraken, also die drei größten Börsen bisher, wenn man Huobi, die chinesische, rausnimmt, ist Kraken hat 118 Millionen bekommen und das auch mehr aufgedrängt als wirklich gebraucht. Binance, die größte Börse, hat 25 bis 35 Millionen bekommen und hat sich danach aber mit dem eigenen Coin finanziert. Und Coinbase hat insgesamt, und das sind ja wirklich schon die größten publicly listed, eine 500 Millionen bekommen. Warum steckt jetzt jemand da 10 Milliarden in diese Börse und wie gibt man so viel Geld aus, um eine Kryptobörse zu bauen, wenn alle anderen es so viel schneller können oder so viel günstiger? Kapitaleffizient klingt das ja erstmal nicht. Und dazu muss man noch sagen, ich glaube, es wurden, Sekunde, ich muss mal in die Nachricht schauen, es wurde investiert 100 Millionen Cash, 164.000 Bitcoin, das allein sind eben diese 9 Milliarden, dann 20 Millionen EOS. EOS müsste so bei jetzt 11, 12 Dollar notieren, das sind 200 Millionen in EOS nochmal, das ist ein anderer Coin, EOS. Genau, so. Und warum schmeißt man das jetzt da rein? Warum 10 Milliarden und warum in Bitcoin?
Sind das die verschiedenen Firmen und die verschiedenen Coins, die die haben, mit denen sie das machen, um dann zu zeigen, dass deren Firmen so wertvoll sind? Also ich habe keine Ahnung, was du mit dem Geld machen willst. Also so viele Entwickler kannst du, die ganzen Leute, die diese Sachen entwickeln, die haben doch eh in den letzten Jahren durch die Bitcoin-Entwicklung und so viel Geld gemacht, die müssen doch wahrscheinlich eh nicht entwickeln. Oder sind die jetzt so teuer geworden? Kostet jetzt ein Entwickler irgendwie ein Bitcoin die Stunde?
Ja, und genau. Ja, und Börsen kannst du ja auch überall als White Label kaufen inzwischen, so wie hier eBay das gemacht hat. Also die wollen das irgendwie schlauer machen, sehr, sehr, so wie Coinbase, also sehr compliant mit Regulation von Anfang an. Also so viel wie möglich von den gesetzlichen Bestimmungen beachtend oder auch schon antizipieren. Sie wollen das selber auf der EOS Blockchain laufen lassen. Die Exchange. Dazu muss man wissen, Block One hat ein ICO gemacht vor, ich glaube 2017, im Juni 2017, eine Sekunde, Juni 2017 und 2018 haben sie selber ein ICO gemacht.
Und kannst du mir erklären, was Block One macht?
Das verschwimmt bei diesen Krypto-Dingern immer so ein bisschen. Also nach meinem Verständnis ist eine Mischung aus Krypto-Fonds, Krypto-Investor, betreibt aber auch Projekte und hat selber ein ICO gemacht und damit 4 Milliarden in Bitcoin geraced 2017. Und weil sie ja das jetzt nicht 100% sauber gemacht haben, haben sie auch schon eine SEC-Fine von 24 Millionen bekommen. Das ist, wenn du 4 Milliarden Bitcoin mit deinem ICO verdienst, natürlich so ein schlechteres Parkticket, 24 Millionen. Aber da fand die SEC schon, dass nicht 100% klar war, was die eigentlich mit dem Geld machen wollen. Meine erste Idee war, die wollen damit diesen EOS-Coin, der bisher auch tendenziell eher verschrien war, also niemand fand den wirklich gut. Gilt so ein bisschen als Altcoin oder Alternative, aber den richtigen Nutzen erkennen da wenige. Aber es wird so, weil es von Anfang an einer der größten war, mitgepumpt oder weil es damals auch stark promotet wurde. Also man könnte halt sagen, das ist ein 10 Milliarden Pump auf die EOS-Blockchain, dass man sagt, wir bauen den EOS so stark auf damit, dass unsere eigenen EOS so viel wert werden. Das könnte man machen, aber ich glaube, die besitzen nur noch 10% der EOS. Das wäre es fast nicht wert. Oder es könnte, also ich habe mit einem Krypto-Experten noch gesprochen und der meinte, es ist, also ich weiß nicht, ob ihm das lieb ist, wenn ich ihn nenne, deswegen mache ich es vorsichtshalber nicht, bedanke mich gern später sonst nochmal öffentlich. Das Problem ist ja so ein bisschen, wenn du hast diese 4 Milliarden damals eingenommen, 2017, je nachdem, wie viel Bitcoin das waren, damals. Auf jeden Fall ist es heute deutlich mehr nochmal. Und das Einzige, was du wirklich nicht machen kannst, ohne vielleicht dafür dann in den Knast zu gehen, ist zu sagen, wir haben ICO gemacht, 4 Milliarden eingenommen, die sind noch weiter im Wert gestiegen, weil das in Bitcoin eingenommen wurde. Und jetzt verkaufen wir das einfach und tschüss. So, wir haben leider nichts Sinnvolles auf EOS bauen können. Und deswegen verkaufen wir das. Das wäre ein bisschen frech. Und dann klacken vielleicht irgendwann die Handschellen. Was du aber machen kannst, ist, du baust eine mega du baust die erfolgreichste Crypto-Exchange ever, ballerst da ungefähr 164.000 Bitcoin rein, was zu irgendwie 9 Milliarden sind. Das könnte sich gut entwickelt haben aus den ursprünglichen 4 Milliarden. Und bringst die Firma an die Börse und dann dort Aktien zu verkaufen, das ist fast so weit weg, dass du sagen kannst, das ist wahrscheinlich weniger anrüchig, wird zu weniger Auffälligkeit bei der SEC führen. Das ist Status jetzt fast der einzige Grund, wie das Sinn machen kann. Also man muss fairerweise muss man sagen, ist so bestimmt noch Platz für eine weitere Kryptobörse, gerade wenn Unternehmen irgendwann mal Kryptos anlegen wollen. Der Markt, wenn der weiter so boomt, dann ist da Platz für noch drei andere Coinbases, wenn man so will. Obwohl Kraken und Binance ja auch schon sehr groß sind.
Ja, und Binance hat auch Probleme bekommen jetzt die Tage.
Ja, da schauen die Regulatoren drauf, weil die halt diese Tokens auf die Aktien rausgeben. Das ist halt sehr, sehr nah dran am Kapitalmarkt. Das schaut die BaFin, glaube ich, drauf, aber auch die SEC. Aber es ist nur eine Investigation. Also und wegen Verdacht auf Geldwäsche. Und also sie wollen aber nur die Daten haben, sondern sie bezichtigen Binance nicht, dass sie Geldwäsche betreiben, sondern sie haben Angst, dass User das auf der Plattform machen und wollen deswegen mal, haben einen Request nach den Daten gestellt. Und du kannst sagen, klar, wenn du nochmal eine erfolgreiche Kryptobörse, die in den Top 4 ist, baust, dann wird die wahrscheinlich 100 Milliarden wert und dann ist es auch wert, 10 Milliarden da einmal zu investieren. Aber warum man das so upfront da 10 Milliarden reinhaut, ich habe es ja auch überlegt, warum 164.000 Bitcoin, brauchst du so viel Liquidität, um das zu starten, aber das haben alle anderen ja auch so geschafft.
Ich habe mich gefragt, wieso die das Ding bullish nennen.
Ja, weil es ein guter Claim ist. Also
ja,
ist schon eine gute Domain, bullish.com. Aber das Lustige ist, dass die Story ist ja sozusagen, es wird besonders legitim und auch für große Firmen interessant. Und der Name suggeriert ja eher, das ist jetzt sozusagen für den einfachsten Retail-Anleger, den man sich vorstellen kann.
Genau, bullish, also es hört sich für mich so an, ist, ich lege da 10 Euro rein und dann sind das morgen 10.000.
Ah, das ist auch übrigens lustig. Bullish. Es gibt in der Pressemitteilung von Block One steht dann so, wie die verschiedenen Investoren, irgendwie Louis Bacon, der irgendein Neffe oder Sohn von Li Ka-shing, so ein Hongkong-Milliardär, Mike Novogratz, Ex-Hedgefund-Manager, jetzt sehr groß in der Kryptoszene, die geben alle so drei, vier Sätze Statements ab und das letzte Statement ist, finally Angermeier added, I am bullish. Das ist sein Statement in der Pressemitteilung, warum das spannend ist. Er ist bullish. Und dann ist der Name dieses buntstellenden Investors noch ein zweites Mal diese Woche aufgetaucht. Und zwar hat die Firma Resolve, wo er ein früher Investor und Believer war, also durch alle Presseverteiler diese Woche gejagt, dass sie das neueste Unicorn in UK sind und drauf reingefallen ist aber, glaube ich, nur die Saarbrücker Zeitung. Und zwar haben die 20 Millionen vom britischen Staat bekommen, aber auf einem ordentlichen Discount, sodass man aber trotzdem sich Unicorn nennt, obwohl sozusagen die Milliardenbewertung mit einem sehr kleinen Invest gestaltet worden ist, wenn man es so sagen möchte. Und das wiederum im Discount. Also mal ein bisschen überstrapaziert könnte ich jetzt sagen, ich raise Geld auf einer Milliarde und ich gebe dir aber einen 80% Discount und dann hast du auf 200 Millionen investiert und ich kann mich trotzdem Unicorn nennen. So, also nicht so extrem, aber in die Richtung geht das. Ich habe mir die Website angeschaut, die hatte 13.000 Besucher und zwar nicht im Monat, sondern in den letzten 12 Monaten.
Also was machen die?
Achso, die machen so ein Mobile Payment Enabling, irgendwie kontaktlosen E-Commerce, also automatisierte Sales für dein Geschäft fast schon. Du kannst ja mal schauen, du kannst ja kurz ein resolve.com, das ist REZ, also wie Resolve, nur mit Z. Kannst du mal schauen, ob du das verstehst, was die machen. Also es ist so, ja, einkaufen mit einem Handy im weitesten Sinne oder den Shops dabei helfen, das zu enablen. Also ungefähr 30 Besucher am Tag über das Jahr gerechnet auf der Webseite.
Das Ding soll eine Milliarde wert sein?
Das ist das neueste Unicorn. wirst du dich bitte respektvoll verhalten? Es hat auch 20-30 Angestellte schon und das sind hauptsächlich Sales-Leute und sagen, jeder Sales-Typ ist automatisch VP oder Director in irgendeinem Land, sozusagen, weil er die einzige Person da ist. Angeblich sehr erfolgreich in China. Das haben wir schon einmal gehört in Deutschland, dass eine europäische Lösung das der spannendste Zahlungsanbieter in Asien ist.
Was war das nochmal?
Irgendwas mit W.
Ah, ja. Irgendwas.
Also der Asiate an sich liebt ja europäische Zahlungslösung, weil die Technologie da noch nicht so weit fortgeschritten ist in Asien. Das dauert ja, bis das per Eisenbahn da unser Wissen hinkommt über Payment. Nein, im Ernst. Also Payment ist Asien um Lichtjahre voraus und es gibt keinen Grund, warum irgendeine europäische, ganz egal ob UK oder deutsche Firma dort besonders viel Erfolg haben sollte. Naja, das schien mir alles ein bisschen nebulös wieder. Deswegen habe ich geschaut, wer eigentlich der CEO ist, der diese Story zusammen mit den Investoren da gebaut hat, wo jetzt der britische Staat. Achso, und ich glaube, Estée Lauder, die Familie Lauder hat, glaub, war auch einer der Investoren. Das sagt ja auch, das ist auch so ein Schema, was wir bei vielen der Investments, sowohl in der Kryptoszene als auch von diesem Investor sehen, dass dann klassische VCs das eher meiden und dann entweder so Family Offices oder andere Krypto-Investoren
da. Entschuldigung, ich habe.
Weil die VCs das nicht verstehen.
Ganz kurze Frage. Es gibt eine App, die heißt, also von dieser Webseite gibt es eine App, die geht dann in den Google Play Store. Die heißt Shop Beautiful by Resolve. Mhm. Ne, das scheint ja dann eins deren Produkte zu sein.
Ja, das muss der Endkunde vielleicht haben, damit es dann am Point of Sale auch funktioniert. Ist das vielleicht die Endkunden-App? Kann das sein?
Ja, genau. Aber die sollte dann, ja
dann
auf jeden Fall.
Dann scannst du dann den QR-Code. Bestimmt.
Genau, und im Google Play Store kann man ja auch sehen, wie viel Downloads die hat.
Ah ja, wie viel ist das wohl?
Also da steht 100 plus.
Ja, mehr als 100 immerhin. Das ist ja ganz klar, das ist ein
Unicorn. Also wenn die 1 Milliarde wert ist und die App haben 100 Leute runtergeladen, jetzt könnte man sagen, wenn's bei jeder Android... Nutzer,
kannst du das ausrechnen? Das kriegst du hin. Nee. 10 Millionen. 10 Millionen pro Nutzer. Das ist nicht... Du, wenn das die reichen Chinesen sind... Vielleicht?
Ha, ich hätte jetzt die Gegenantwort. Die haben ja einen ganz anderen App Store, einen ganz anderen Play Store.
Das, ist das so? Ich glaube nicht. Naja, auf jeden Fall der CEO, Dan Wagner, der hatte schon mal eine Firma, die hieß POWA, P-O-W-A, Power. Was die gemacht hat, waren QR-Codes zum Scannen, zum mobilen Einkaufen.
Achso, also, QR-Codes finde ich ja gut. Da bin ich ein Fan von.
Das war damals seiner Meinung nach the greatest tech company of all time. Wurde mit 2,7 Milliarden damals bewertet. Und zwar auch
durch. Wann war das?
Bitte? Das war so 2015, 2016, also vor 5 Jahren. Hat sehr, sehr ähnlich an dem gearbeitet, was jetzt auch Resolve angeblich macht. Und die sind auf ihre 2,7 Milliarden Bewertung bekommen, indem sie, also eine Möglichkeit, wie man eine Bewertung aufbläht, habe ich ja gerade gesagt. Du nimmst einen sehr kleinen Geldbetrag auf und auf der Bewertung, also verkaufst einen Share für 1 Million von 1.000 Shares, dann bist du auch ein Unicorn. So. Und dann kannst du noch einen Discount draufsetzen, dann muss der Investor sich noch nicht mal so dumm fühlen dabei. Eine andere Möglichkeit ist, du kaufst eine Firma in einem alles in Aktien Deal. Das heißt, wir beide treffen uns, du hast eine Firma, du erklärst mir, deine Firma ist, also deine Firma geht schlecht, du strugglest selber so ein bisschen. Deswegen sagst du, du möchtest aber trotzdem 1 Million für deine Firma haben. Und dann sage ich, okay, aber ich gebe dir nur 1% von meiner Firma, ein Promille von meiner Firma dafür. Dafür kaufe ich dich aber und übernehme dein Personal, alles Mögliche. Dann habe ich eine Firma, die 1 Million wert ist, mit 0,1% meiner Aktien gekauft. Damit ist vollkommen klar, dass meine Bewertung jetzt 1 Milliarde ist, weil ich habe ja für nur 0,1% meiner Firma 1 Million-Company gekauft. Also ist meine Bewertung natürlich das Tausendfache davon. Und das hat man mit einer Firma aus Hongkong, die MPayMe heißt, gemacht bei Po, also bei der letzten Firma von diesem CEO, der jetzt Resolve betreibt, Dan Wagner. Und so sind sie auf 2,7 Milliarden bekommen. Also sie haben eine strauchelnde Payment-Firma aus Hongkong gekauft. Auch das Muster haben wir irgendwo schon mal gesehen, dass asiatische Firmen dazu gekauft werden. In der Hoffnung, dass die selber das Problem gelöst haben, was man selbst nicht lösen kann. Und so kam man dann auf eine Bewertung auf 2,7 Milliarden, weil man nur so wenig eigene Shares abgeben musste, um diese sehr erfolgreiche Hongkonger Firma zu kaufen. Die Financial Times hat damals schon geglaubt, dass POA eher 75 Millionen schwer wäre und also wert wäre und nicht 2,7 Milliarden. Unter anderem, weil der Umsatz am Höhepunkt nur 4,8 Millionen britische Pfund war. Also alles, was in einem Jahr darüber gelaufen ist. Man hat sich irgendwie hat 1200 Deals announced, also dass man schon zusammenarbeiten hätte mit Brands wie Adidas, Reebok, Carrefour, Tesco. Und dann hat sich aber in der Insolvenzverwaltung, also kleiner, wie heißt das? Teaser, Spoiler, die Firma geht später pleite, beziehungsweise verliert 95% des Werts. Oder beziehungsweise in dem Fall kamen sie zum Insolvenzverwalter und das war Deloitte. Die haben dann aber nur 100 Verträge gefunden. Statt 1200, weil die 1200 Verträge, die schon annonciert wurden von dem CEO, waren eigentlich nur sogenannte Letter of Intents, also lose Versprechungen oder halbverbindliche Versprechungen, wir würden mit euch arbeiten, wenn, das wären die groben Bedingungen. Und die Sales-Leute wurden abgerichtet darauf, diese unverbindlichen LOIs zu produzieren. Also sie haben gesagt, ihr müsst niemandens arbeiten, aber ihr müsst den LOI unterschreiben. Und von diesen 100 Verträgen waren die meisten aber so, die es dann tatsächlich gab, von denen waren die meisten so strukturiert, dass POVA dafür bezahlt hat, seine Technologie im Laden installieren zu dürfen. Also es war nicht, der Kunde hat das Softwareprodukt gekauft, sondern POVA hat gesagt, wir geben dir Geld, so ein bisschen wie bei Plug Power, die Amazon Aktien geben, damit sie überhaupt diese Gabelstapler benutzen. Und ja genau, POVA hat dann gesagt, wir schenken euch das Terminal, wir geben euch Geld dazu, wenn wir euch als Testkunden annoncieren können. So ist man dann scheinbar gewachsen. Der Insolvenzprozess war ein bisschen kompliziert, weil die Leute dann rausgefunden hat, dass dieser Dan Wagner kurz zuvor versucht hat, so ein bisschen Geld wegzuschaffen an Offshore-Firmen, die guten Freunden und seinem Vater gehörten. Und sein Vater übernimmt regelmäßig Positionen in seiner eigenen Firma. Also der ist Autoverkäufer früher gewesen und war unter anderem dann bei Power war für die Asien-Expansion zuständig, hat das aus Thailand gemacht. Normalerweise macht man so aus Singapur oder Hongkong, aber der fand Thailand irgendwie passender. Davor war er auch schon bei der Firma Wender, die auch dann von Dan Wagner geführt wurde. Und davor war er US-Präsident von Dialog, das war die erste Firma von Dan Wagner. Und dann habe ich geschaut, was macht dieser John Wagner dann wohl jetzt gerade? Der wird ja nach dieser Insolvenz wahrscheinlich schwer haben, nochmal Fuß zu fassen in irgendwelchen größeren Companies. Und dann stellt sich rauf, der ist ein Non-Executive Director. Raten noch von welcher Firma?
Resolve, Jungs.
Von Resolve. Macht mit seinem Sohn wieder eine neue Firma groß auf dem Papier. Naja, auf jeden Fall in dieser Insolvenz haben die Angestellten natürlich kein Gehalt mehr bekommen. Und alles ganz traurig und irgendwie versucht man jetzt aber das Gleiche nochmal abzuziehen. Obwohl letztes Jahr noch es ihnen nicht gelungen ist, gewisse Schulden zurückzuzahlen. Die Umsätze haben sich von Resolve haben sich von 2018 auf 2019 geviertelt. Es gab gewisse, der Verlust hat sich ausgedehnt bei diesem neuen Unicorn. Und es gab so ein paar Accounting-Errors, die auffällig geworden sind. Was insofern nicht verwunderlich ist, dass der Financial Controller, Henry Ago, der hat vorher eigentlich nur, also dessen vorheriger Job war, das Auto des CEO, also von diesem Dan Wagner, zu waschen. Und der hat ihn irgendwann in der Auffahrt gefragt, wenn du alles werden könntest, was würdest du dann gern werden? Und da hat der Autowäscher gesagt, ich wäre unheimlich gerne Accountant, glaube ich. Da hat er dem immerhin die Ausbildung bezahlt und seitdem ist das sein CFO bei den ganzen Firmen gewesen, die alle irgendwie 95% des Wertes verloren haben bisher. Sozusagen diese Funding-Runde jetzt auf dieser Milliardenbewertung sieht die Firma als eine Brücke zu einem Prospective Listing. Also man sucht schon den Weg an die Börse. Bin ich gespannt, wie das ausgeht. Das Produkt scheint immer irgendwie das gleiche zu sein. VCs finden es nicht spannend. Man versucht da irgendwelche griechischen Milliardäre, die Tetrapack-Erben für zu begeistern in der Vergangenheit für dieses Power. Aber das scheint mir, wenn das an die Börse geht, wäre es echt krass.
Hast du auch rausgekommen, wer die Better Trust GmbH ist?
Nee, sind die da auch investiert? Oder?
Nee, ich sehe aber gerade hier im Presseportal und dann steht da irgendjemand und dann Better Trust GmbH aus Berlin.
Oh, das können wir doch mal kurz nachgucken, vielleicht.
PR-Agentur Berlin-München.
Ach so. Die arbeitet vielleicht mehr mit diesem Investor, könnte ich mir vorstellen. Naja, irgendwie ist das immer so, dass egal was man sich anschaut aus der Richtung, es ist immer extrem schnüffelt, müffelt. Aber auf jeden Fall, das ist mein Rabbit Hole gewesen diese Woche, dass ich eigentlich nur schauen wollte, also rausfinden wollte, wie kann diese Kryptobörse Sinn machen, Sinn ergeben. Und dann tauchte dieser Name des Investors bei Resolve wieder auf. Es gab auch so einen unsäglichen Podcast, wo der Chief Commercial Officer, der übrigens auch vorher bei Power war, also das gesamte Personal, also nicht das gesamte, aber ein Großteil des Personals war vorher auch schon bei diesen Firmen.
Weil das scheint ja auch die gleiche Tech zu sein.
Aber du wunderst dich, dass sowas dann immer wieder aufpoppt und zu funktionieren scheint. Und es teilweise Leute gibt, die diese Stories glauben.
Hört sich ein bisschen an wie ein Computerspiel. Hast du dir von Roblox die Earnings angeguckt. Das scheint ja eine der einzigen Tech-Firmen gewesen zu sein, die in der letzten Woche nach oben gegangen sind und also an der Börse grün waren.
Ja, die haben auch super abgeliefert. Also ich glaube, wir waren beim IPO oder Direct Listing war das ja. Wieder gutes Zeichen für Direct Listing, muss nicht schlecht sein und kann ein Qualitätsmerkmal sein. Da waren wir schon relativ bullish, weil also Roblox baut eine Computerspiele-Plattform für sehr junge Menschen, die selber kreativ werden können, also selber Spiele und Landschaften bauen können, wie bei Minecraft so ein bisschen. Und gleichzeitig können Kinder da auch diese Credits irgendwie in Taschengeldhöhe vergeben an Kreatoren. Und das besonders Spannende ist, dass Roblox sich 30% sozusagen als Plattform-Share nimmt. Aber wenn du das Geld von der Plattform runterziehen willst, verlierst du nochmal 2/3 oder 50% oder so, sodass sie am Ende von jedem Dollar, was hatten wir damals ausgerechnet, 65% oder so behalten. Und die Auszahlung, war das nicht sogar nur 24,5% oder sowas ausgezahlt wird? Also
Konditionen sind auf jeden Fall schlechter als im Apple Store.
Genau, also entweder verbleibt das Geld im System oder wenn du es einmal rausziehen willst, dann kriegst du als Programmierer echt nur wenig Geld, echtes Geld dafür zurück. Trotzdem, aufgrund der Größe kann das natürlich spannend sein als Plattform. Und die sind brutal gewachsen, haben ihr Revenue auf über 1 Milliarde im ersten Quartal gesteigert. Das ist eine Steigerung über 105%. Vorquartal war 82% Steigerung, jetzt 106%. Also das Wachstum nochmal beschleunigt, obwohl teilweise Schulen wieder auf sind in manchen Ländern. Das heißt, extrem gute Ergebnisse. Die Verluste leicht, ja, eigentlich auf dem gleichen Niveau gehalten. Aber ich meine, würde ich jetzt sagen, wenn du mit 100% wachsen musst, gibt es keinen Grund, jetzt irgendwie große Sparmaßnahmen einzulegen, sondern du schaust eigentlich eher, wie du noch schneller Geld in den Ofen bekommst. Von daher macht es Sinn, da weiter zu investieren. Es scheint sinnvoll. Genau, also solide Zahlen finde ich nach wie vor spannend. Es ist auch teuer, weil es eben so gut ist, aber finde ich deutlich eine der besseren Aktien. Da muss man so ein bisschen schauen, wohin kann das noch wachsen, weil sie in den USA halt schon einen Großteil der jungen Bevölkerung und Zielgruppe abdecken. Die Frage ist, wie groß kann das noch sein werden? Was kann man damit noch machen? Kann das Education werden vielleicht? Also wie erweitern die ihren TAM, ihren Total Addressable Market? Ich spiele mit meinem Taschengeld und baue kleine Spielchen. Von dem Markt haben sie fast schon zu viel Anteil, zumindest in den USA. Weil jeder zweite, glaube ich, jeder zweite Teenager war das so, ist auf der Plattform. Von daher wäre das meine einzige Sorge. Ansonsten finde ich es also mega gute Zahlen einfach. Und wie gesagt, das haben nicht alle Firmen schlechte Zahlen geliefert diese Woche. Ich finde, die große Überschrift ist, die Spreu trennt sich vom Weizen und nicht, es werden hier alle Aktien verkloppt. Aber sagen, Tech war insgesamt relativ rot. Da hast du recht.
Und eine deiner Lieblingsaktien, Snowflake, wird ja auch ziemlich verkloppt.
Ja, die waren halt auch sehr hoch bewertet, ja. Aber die sehe ich halt sehr langfristig. Aber das sagt man immer, wenn man Geld verliert. Aber beziehungsweise ich habe nichts verloren. Ich habe ja genauso viele Aktien wie vorher, sind jetzt nur weniger wert.
Ich habe gerade
inzwischen sind sie halt fairer bewertet, muss man auch mal sagen. Also würde ich jetzt auf Liquidität sitzen, was bei mir selten der Fall ist, dann wäre das eine der Aktien, die ich vielleicht jetzt nachkaufen würde.
Jetzt musst du
leider jetzt müssen wir den Disclaimer einschalten. Machst du das für mich zum Geburtstag? Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir gar nichts, aber heute können wir uns mal Reviews wünschen. Und zwar, ihr dürft uns in den Apple Store schreiben, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Also in einem Satz, warum man das eigentlich hört. Sozusagen das, ich glaube eigentlich, dass die Reviews auf das Ranking keinen großen Einfluss haben. Aber sozusagen, wie würde man einer anderen Person erklären, was man in diesem Podcast bekommt, wenn man das einfach in einen Review reinschreibt? Das wäre mir eine riesengroße Freude. Ich würde mich fast so sehr deine Aufkleber freuen.
Den Wunsch erfülle ich dir und die Aufkleber, aber den Disclaimer musst du selbst sagen. wer Snowflake empfiehlt, der muss auch den Disclaimer sagen.
Das ist ja die Aussage, dass wir nämlich gar nichts empfehlen. Wir machen keine Anlageberatung. Wir empfehlen nichts. Wir teilen unsere Einschätzung über Unternehmen und Ideen, die können falsch sein. In Aktien investieren oder in Hebelprodukte kann immer zum Totalverlust führen. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen und verschiedene Quellen in Erwägung ziehen. Und auf keinen Fall nur aufgrund von dem, was ihr hier hört, handeln. Weil das falsch sein kann, sich als falsch rausstellt und wir oft ganz, ganz oft auch Unrecht haben.
Und nochmal zurück zu Roblox. Die scheinen tatsächlich noch keine wirklichen Leute in Europa zu haben. Wir haben einen Head of International Development, aber sonst.
Die Frage ist, wie stark sind Kinder vernetzt? Also hast du da so Word-of-Mouth-Effekte? Das frage ich mich eigentlich. Also ist das so, dass das von alleine über Grenzen springt, das Produkt? Oder musst du eigentlich in jedem Markt so eine Startkampagne anschieben? Also ich glaube, es hilft oder so, die Brand bekannter zu machen. Aber in den USA verbreitet sich das anscheinend fast automatisch auf dem Schulhof. Die Frage ist, wie zündest du das Wachstum in neuen Ländern? Oder sind Kinder schon so vernetzt, dass die irgendwie über TikTok oder anders das von sich aus teilen und mitbekommen?
Ja, ich würde meinen, dass die Sprachbarriere immer weiter runtergeht.
Aber es gibt auch in Deutschland kennen, also die Zielgruppe in dem Alter, ich habe neulich eine repräsentative Umfrage mit N gleich 1 gemacht und der kannte Roblox zum Beispiel.
Ja, die also
kennt auch Minecraft.
Die habe ich auch gemacht, aber die Person bei mir meinte, dass das eher amerikanisch und englisch ist. Und
ja, deine kleinen Menschen im Privatbereich dürfen ja auch nur im Dreck spielen, das ist kein Wunder.
So, mal wieder für dein Selbstbewusstsein ein bisschen. Du hast die letzte Woche gesagt, Coinbase und BioNTech wurden abgestraft, sind aber interessant. Die haben ja vor allem in der Mitte der Woche ganz gut performt.
Richtig gut.
Da muss man dir ja schon eigentlich ein Lob aussprechen.
Das darf man immer. Sind aber dann ein klein bisschen wieder auch zurückgekommen. Aber ich fand, auf den Kursen hätte man das gut nachkaufen können. Oder das fand ich Einstiegskurse. Beides hochriskant logischerweise. Aber da ich die noch nicht habe, doch Coinbase habe ich ja, aber wenn ich jetzt die nächste Liquidität hätte, ich würde jetzt dafür gerade nichts verkaufen, aber dann finde ich BioNTech als Plattform, auf der du viel mehr machen kannst. Und wie gesagt, ich glaube, Mutantenbooster, Impfen, neue Pandemien, das wird sowieso ein Thema bleiben in den nächsten 10 Jahren. Plus du hast irgendwie noch viele andere Krankheiten, die man auf der mRNA-Plattform behandeln kann, wahrscheinlich in Zukunft. Ich glaube, das hat eine gute Upside, wenn das funktioniert. Und aufgrund der Geschwindigkeit, die sie auch bei der ersten Impfung gezeigt haben, würde ich jetzt sagen, dass sie eine gute Chance haben, dann noch ein oder zwei andere Volltreffer zu landen. Und die wurden ja verprügelt wegen dieser, weil die Patente angeblich ausgesetzt werden, aber dadurch verkaufst du in Industrieländern jetzt nicht eine Dosis weniger. Und die Länder, die sich nicht leisten können, die zahlen eben nicht die 16 Euro oder was deine Ampulle kostet, oder ein Shot. Von daher sehe ich das nicht so kritisch und früher, später wird es eh wieder in Kraft gesetzt. Und gerade wenn es irgendwann um Auffrischungsimpfungen in der sozusagen ersten, zweiten Welt geht, wenn es um neue Krankheiten geht, um Zivilisationskrankheiten, die man vielleicht damit heilen kann, wie bestimmte Krebssorten, dann ist die Zahlungsbereitschaft doch wieder enorm und du kannst wahrscheinlich 4-5-stellige Preise für gewisse Therapien nehmen, je nachdem, wie selten die Krebsart ist oder die behandelte Krankheit. Von daher bleibe ich da bullish. Und bei Coinbase, das ist letztlich eine Spekulation, dass die Margensituation sich nicht deutlich verschlechtert. Das ist ja so ein bisschen die Gefahr. Andererseits, wenn sie jetzt mehr in DeFi gehen, in dezentralisierte Finanzen, in andere Geschäftsbereiche, dann kriegt man da, also wenn man mal sieht, was das eigentlich kostet, wenn man so einen Margin-Trade macht auf einer Krypto-Plattform, was man da an Zahlen pro, an Zinsen pro Stunde zahlt, dann weiß man, dass DeFi wahrscheinlich ein sehr einträgliches Business ist. Und von daher sehe ich da noch Potenzial bei Coinbase.
Und bei Palantir, hast du dir da Earnings angeschaut?
Ich habe mal rüber geschaut. Die sind gar nicht so schlecht. 45% gewachsen. Sekunde, also kurz schauen. 49% sogar, gar nicht so schlecht, machen aber weiter ordentlich Verlust, Net Loss 123 Millionen bei 340 Millionen Umsatz, also von der Rule of 40 sind sie weit entfernt. Man kann jetzt fairerweise diese Aktienoption, die sie immer noch da rausrechnen, dann gibt's da einen positiven Cashflow und auch ein besseres Adjusted EBITDA. Das ist dann positiv. Aber die blasen halt jedes Jahr weitere Aktien raus. Und ich meine, dadurch werde ich ja verwässert. Also ich kann jetzt auch nicht so tun, als gäbe es die nicht. Und es ist gerade bei Palantir in einem sehr großen Umfang immer diese Optionen. Und wie gesagt, das verwässert mich als Aktionär. Und das ist letztlich wie ein Verlust einzustufen, wenn das mit so einer großen Regelmäßigkeit eintritt.
Krass, die haben sich ja auch seit Anfang des Jahres oder seit Ende Januar halbiert.
Ja, zu Recht auch. Die, also ich war da ja immer skeptisch, dann sind sie aber trotzdem sehr gut gelaufen.
Sie sind über 10. Du hast ja gedacht, die kommen nie über 10.
Ja, und dann waren sie bei 40 am Höhepunkt oder so.
Ja. Ja. 39,
krass. Habe ich nicht verstanden. Und dann aber mein Lieblingsdetail war ja, dass sie haben dann wieder verschiedene Partnerschaften angekündigt, wie man das so macht. Und eine davon war ausgerechnet Lilium Aviation.
Was? War das vielleicht dieses eine Insight, was dieser eine Investor von Lilium vor kurzem
Das ist ein Großauftrag naht. ist der nicht auch bullish bei Palantir sogar?
Ja.
Ich glaube jetzt nicht, Palantir geht morgen pleite oder so. Nicht, weil sie sagen, die Hypothese ist, die sind einfach viel zu hoch bewertet, weil diese Mischung aus Agentur, Anpassungsgeschäft oder Implementierungsgeschäft und dann ein bisschen Software-Business hinten raus, das kann nicht schnell genug skalieren. Damit kannst du nicht die gleichen Sales-Multiples, Sekunde, ich schau mal, was jetzt das Sales-Multiple gerade ist, 30 Mal, das ist Bullshit, das geht einfach nicht. Also 30 Mal Sales kannst du machen bei einem irgendwie Cloudflare mit 85% Rohmarge und 80% Wachstum, da kann man darüber reden und irgendwie positiver EBITDA-Marge, aber oder nein, noch nicht ganz, aber auf jeden Fall mit einer sehr guten Rule of 40, aber dann bei was jetzt bestenfalls jetzt einmal mit 49% gewachsen ist, noch ordentlich Verluste fährt und einfach halt nicht wieder auf diesen hohen Wachstumspfad kommt, da halte ich 30% halt schon für krass, aber wie gesagt, es gibt einen Markt dafür, Regierungen also nehmen das als Produkt gerne in Anspruch. Es gibt einige sozusagen ein bisschen behäbige Großkonzerne, die das nutzen, aber dass jetzt eine scheinbare Tech-Company wie Lilium, also man muss sagen, Airbus arbeitet zum Beispiel auch damit, also ein anderer, eine der zwei großen Flugzeughersteller. Aber wenn ein Start-up oder Grown-up jetzt freiwillig mit Palantir arbeitet, dann stellt es sich für mich so freiwillig einen Behindertenausweis bei Data Sovereignty ein. Und ich würde ja denken, dass ein Unternehmen wie Lilium da irgendwie ein eigenes Data Warehouse aufbaut, irgendwie ein eigenes Team dran setzt an BI und das besser hinbekommt und sich das nicht ausgerechnet von Palantir machen lässt. Also es sei denn, die haben jetzt alle zu viel Geld und Palantir sitzt irgendwie auf viel Geld, aber Lilium hat ja durch den Spec was eingenommen. Und dass man dann einfach es nicht schafft, die Leute zu heiren, da in, wo sitzen die? München, Karlsruhe? Weiß gar nicht mehr. Da irgendwo in der Ecke. Aber das hat mich schon sehr überrascht. Das
Karlsruhe
spricht nicht für Lilium oder für irgendein schnell wachsendes Unternehmen, wenn man dann ausgerechnet auf Palantir zurückgreift. Weil diese privatwirtschaftliche Lösung, also die haben ja zwei große Produktsegmente, das ist Gotham und Foundry. Gotham ist sozusagen die Policing, militärische Einsatzplanung, clandestine services, also Geheimdienst Sachen, Lösung. Die heißt Gotham und die andere ist Foundry. Das ist eben irgendwie die große BI-Suite oder Data Insight-Suite für privatwirtschaftliche Unternehmen. Und die läuft tendenziell ja nicht so gut, wobei die dieses Quartal relativ gut gelaufen ist. Aber ich glaube, wenn jetzt an die Kundenliste schauen würdest, dann ist Lilium mit Abstand das jüngste Unternehmen, was dazugreift und auch das zumindest nach Zahlen dynamisch wächst. Naja, kommen wir jetzt noch an, wo wachsen die? Eigentlich ja nur bei der Bewertung, aber und bei der Anzahl der Sitze. Kommt ja bald der 16 Sitzer bestimmt.
Kann es sein, dass das irgend so ein Deal ist wie Plug Power und Amazon?
Dann in dem Fall müsste, weil die Frage ist, wer würde von wem dann Aktien bekommen? Dann müsste Lilium Aktien von Palantir bekommen. Dafür, dass sie Software
nutzen. Es scheint ja auch Angels zu geben, die sagen, ich investiere 10.000 Euro, aber dafür schreibe ich für 10.000 Euro der Firma eine Rechnung, weil ich mit meiner Beratungsleistung helfe.
Mhm.
Kann das sowas sein?
Also ich meine, du weißt jetzt nicht, wie viel Geld hinter dem Vertrag zum Beispiel steht. Ne? Also die Konditionen weißt du nicht. Und diese ganzen Aktienpakete, die sozusagen das Ergebnis immer so verhageln bei Palantir, die gehen wahrscheinlich größtenteils an Mitarbeiter, aber du weißt dann, da kenne ich die Buchhaltungsstandards in den USA, ehrlich gesagt, oder auch also kenne ich nirgendwo gut genug mehr zu wissen, ob man das, was diese Warrants, die Plug rausgegeben hat, wie man die verbuchen müsste. Also die erscheinen im Ergebnis, das hat da ja auch zu diesem negativen Umsatz sogar geführt. Will ich nicht unterstellen, dass die es machen, aber es könnte schon sein. Aber fand ich auf jeden Fall komisch, dass er jetzt ausgerechnet, also ich hätte Lilium zumindest zugetraut, dass sie einen höheren Anspruch an ihre eigenen Daten haben, als dass sie das mit Palantir erledigen.
Ich habe mir gestern Abend eine alte Folge angehört, und zwar Folge 21 am 23. November 2020. Damals haben wir über Jumia gesprochen, beziehungsweise du. Ich habe Jumia falsch ausgesprochen und du hast mir erklärt, dass das das Amazon von Afrika ist, das Rocket Internet,
das so genannt wird. Ich habe bestimmt nicht gesagt, dass das ist, sondern es versucht, das zu sein oder so genannt wird.
Ja. Genau, Rocket Internet hat da maßgeblich geholfen. Die ein oder andere witzige Geschichte von damals gab es. Aber du warst auch sehr skeptisch. Du meinst, der Markt ist ziemlich klein. Südamerika und Nigeria haben ein GDP, das so groß ist wie Österreich. Viel Mining, Agrarrohstoffe, wenig E-Commerce, politische Unsicherheit und warst skeptisch. Jetzt kann man sich die Aktie angucken und auch seit Februar ist sie eigentlich ganz schön abgestürzt. Also 2/3 weniger wert. Auch da könnte man sagen, Happy Birthday, Gratulation, vielen Dank.
Ja, ich treffe dieses Jahr die Pleitekandidaten, ist übertrieben, aber sagen die auf dem Weg nach unten treffe ich ganz gut. Leider nach oben bleibt es schwer, aber das ist halt auch teilweise Gesamtmarkt dieses Jahr. Aber ja, Jumia wächst einfach nicht beim Umsatz. Das ist problematisch in dem Segment und weitet außerdem Verlust oder begrenzt die Verluste nicht stark genug. Das ist eigentlich in so einer Wachstumsfalle wieder. Also würdest du jetzt mehr in Wachstum investieren, dann würde sich das Ergebnis noch weiter verschlechtern. Würdest du auf Profit drängen, dann würde das Wachstum noch mehr leiden. Also ich sehe die so ein bisschen eingesperrt in der Falle. Die investieren natürlich unheimlich viel in Logistik und das kann ein Wettbewerbsvorteil werden. Oder vielleicht spekulieren sie auch darauf, dass irgendwie einer der wirklich großen, also Mercado Libre oder vielleicht auch ein SEA oder Amazon, sie irgendwo dann Walmart, was weiß ich, irgendwann kaufen wird. Natürlich musst du, wenn du in Afrika das zum Laufen bringen willst, halt auch viel Geld ausgeben. Aber sie haben jetzt sie haben wieder so viel Verlust wie Umsatz gemacht. Also so viel negatives EBITDA oder Net Income. Net Income ist minus 163 Millionen, Umsatz ist 161. Millionen.
Rule of 40 scheint da nicht so gut zu sein.
Ja, also sagen wir mal, würde die jetzt auf E-Commerce typischerweise auch nicht anwenden, aber sagen, wenn man es so sehen möchte, dann sind wir hier bei minus 103, 114, also in dem Dreh. Das ist nicht, also da bin ich wirklich noch skeptischer als bei einem Palantir oder Wix BigCommerce, fand ich auch alle nicht gut, die haben auch alle nicht gut abgeliefert, sagen wir, scheinen nicht richtig zu liegen. Aber die wird es wahrscheinlich noch geben in ein paar Jahren. Und Jumia wird es vielleicht auch geben, aber von den Zahlen am bedrohlichsten, das ist tatsächlich Jumia. Und das ist bestenfalls eine sehr langfristige Wette. Ich bin mir noch nicht sicher, wie die. Und die haben sich ja schon gesund geschrumpft, haben schon Länder geschlossen. Ich bin da skeptisch. Und die Märkte sind auch einfach unheimlich schwer in Afrika, weil sie eben so klein und fragmentiert sind.
Und glaubst du, es geht jetzt die nächsten Monate so weiter, dass Growth-Aktien so viel Druck bekommen? Also so viel Druck nach unten?
Das hängt ganz stark an den Zinsen oft, ne? Also wir hatten wieder so Zinsängste, weil die Inflation in den USA, oh Wunder, hochgegangen ist. Aus zwei
Gründen. Keiner mehr arbeiten will. Alle wollen nur noch mit Dogecoin handeln.
Sehr gut, sehr gut. Genau, du hast die Rohstoffpreise steigen extrem und die Leute kommen nicht an den Arbeitsmarkt zurück. Also und das heißt, die Löhne müssen erhöht werden. Amazon macht das schon, geht auf 17. Sozusagen die neuesten Arbeitsverträge, die sie abschließen, kriegen $1,000 Signing-Bonus, $100 mehr, wenn du geimpft bist, weil sie dann nämlich weniger in Arbeitsschutz investieren müssen. Das kostet sie deutlich mehr pro Person als $100. Und dann kriegst du 17 Euro pro Stunde. Also deutlich über Mindestlohn in vielen Bundesstaaten. Und das ist einerseits gut, weil Leute, sozusagen, die vorher jetzt nah am Tagelöhner war oder prekär beschäftigt waren, die kriegen jetzt immer vernünftigere Gehälter, je nach Bundesland kann das ein vernünftiges Gehalt werden. Andererseits treibt gerade, wenn du den Leuten Geld in die Hand gibst, treibt das die Inflation. Und das ist dann im Zweifel schlecht für Wachstumstitel, weil dann der Staat muss dann die Zinsen erhöhen, wenn die Inflation ausufert. Dann steigt dann der Kalkulationszinssatz, verändert sich für den Discounted Cashflow und zukünftige Gewinne werden weniger wert. Das ist immer schlecht für Tech-Aktien, die noch Verluste machen.
Aber Tech, glaubst du nicht, dass Tech sich unheimlich schnell drehen kann. Also, dass jede zweite Tech-Firma auf über Nacht sagen kann, so, wir haben ja alle Zahlen im Griff, wir drehen jetzt hier an den Reglern und machen die Ausgaben runter und zack, sind wir profitabel.
Ja, ich glaube, die Guten, bei denen ist es, also ja, also es ist schon so, das ist immer sozusagen ein Schieberegler, den man wählt zwischen Wachstum und Profitabilität. Also wenn ein Business gut eingestellt ist oder dann gut funktioniert, dann kannst du das fast frei wählen, ob du mehr Gas geben willst oder mehr profitabel sein willst. Und bei den besten Business ist das so, aber gerade die, die nehmen weiter Verluste in Kauf und die wollen weiter unprofitabel bleiben, weil wenn du einen Nutzer 1/5 oder 1/3 des zukünftigen Wertes einkaufen kannst, dann wärst du dumm, das Geld heute nicht in Marketing zu stecken. Und selbst wenn der Kapitalmarkt das zwischendurch mal kurz nicht mag, dann ist es trotzdem rational, das da weiter Gas zu geben und dich nicht zu früh gesund zu schrumpfen.
Sozusagen. Okay, also glaubst du, die hören nicht auf den Kapitalmarkt und machen einfach so weiter?
Ich glaube, dass es ein Muster bleiben wird, dass Wachstum höher bewertet wird als Profitabilität. Das ist die eine Antwort darauf. Ich glaube, dass die, wo man das nicht absehen kann, also wo man das Wachstum nicht sieht, wegen ein paar der Namen, die wir genannt haben, da muss man sich jetzt fragen, ob das noch hält und ob die nochmal Geld bekommen zu den Kosten. Und die sind, also von der Überbewertung haben die immer noch Luft, um sich zu dritteln, zu vierteln nochmal, wenn du siehst, auf was für Sales mal die bewertet sind. Aber das hängt jetzt so viel daran, wie die Notenbanken reagieren auf die Inflation, die meiner Meinung nach sicher kommen wird, hauptsächlich durch den Arbeitsmarkt. Und auch in Europa. Ich glaube, was also Leute, die in Tech-Aktien investiert haben, also man kann ja nicht in den letzten 15 Monaten sagen, ich feiere mich ja jedes Mal, wenn sich meine Aktien verdoppeln, verdreifachen über den Zeitraum. Dann muss einem auch klar sein, dass die sich dann eben auch mal wieder halbieren können.
Klar, das ist für die Leute, die vor einem Jahr eingestiegen sind, ist das einfach zu sagen. Aber für andere, die vielleicht am Anfang dieses Jahres angefangen haben, weil sie gesehen haben, wie links und rechts alle überholt werden, ist das schon was anderes. Also
stell dir, ich bin mir sicher, das nervt, aber dann, wenn du in Aktien investierst, darfst du das eben nicht so kurzfristig sehen. Du musst schauen, was in 10 Jahren ist. Klar ist es doof, wenn sich jetzt was halbiert hat. Aber ich meine, die von den Guten hat sich jetzt keiner halbiert, das muss man auch mal sagen. Und wie gesagt, hohe Returns heißt auch immer hohes Risiko, hohe Volatilität. Auch ARK Invest oder der BIT Internet Global Leaders haben, glaube ich, zwischen 25-30% verloren. Auch kein Wunder. Das waren die absoluten Highflyer vorher. Und natürlich müssen die am meisten verlieren. Und dann gibt es aber Ausnahmen, die sozusagen negatives Alpha haben, irgendwie so eben die Specs von Chamath oder so, die wirklich überdurchschnittlich verlieren im Vergleich zu allen Benchmarks. Also ob du Specs nimmst, ob du Technologieaktien nimmst, ob du verlustbringende Unternehmen schaust. Es gibt dann immer Firmen, die positiv outperformen, also die auch in der Krise mehr Wert behalten. Und es gibt welche, die halt besonders stark verlieren. Das sind die, die am wenigsten Substanz haben, die sie absichert gegen solche, gegen Volatilität.
Außer Snowflake. Snowflake hat sich eigentlich halbiert seit Dezember.
Ja, da würde ich sagen, ja, also das ist richtig. Und ich würde sagen, das liegt halt eben auch sehr daran, dass sie wirklich extrem hoch bewertet waren. Da ist jetzt unheimlich wichtig, wie die nächsten Sekunde sind, da welche heraus. Ich bin, wie gesagt, diese Woche ausnahmsweise mal nicht 100% on top. Ich weiß gar nicht, wann die reporten. Ich glaube, da haben die nicht ein abweichendes Finanzjahr sogar.
Ja, um einen haben Monat. Sie.
Ja, Januar 2021, also sind erst nächsten Monat dran. Und die hatten Revenue Growth von 123% im letzten Quartal. Und das müssen, also das darf jetzt nicht unter 100 rutschen, dann wird's ugly. Aber ich bin optimistisch, gerade weil die haben ja dieses Consumption-based Modell, das heißt, wenn weiter mehr Daten in der Cloud verarbeitet werden, dann wird Snowflake auch weiter davon profitieren. Wenn sie sich da nicht dumm angestellt haben, kriegen sie das schon hin, hoffe ich.
Genau, wenn nicht, verkaufen wir einfach mehr Werbespots in diesem Podcast und schauen, wie es weitergeht.
Zum Beispiel.
Hast du dich mit Ethereum mal auseinandergesetzt? Ist das jetzt die nächste Kryptowährung, die man haben sollte?
Die ist ja schon relativ alt, war immer der größte Bitcoin-Konkurrent, wenn man so will, und performt gerade vergleichsweise besser als der Bitcoin. Ist
also zwischendurch. Genau, aber nach dem Tweet von Elon Musk ist jetzt auch Ethereum gerade nicht so gut mehr. Also Anfang der Woche sah es ein bisschen besser aus.
Genau, sind durch dieses Jahr von 1,6 auf 4.000 hoch oder so.
Ja.
Ganz gut gelaufen. Genau, das unterscheidet, man sagt immer so, bei Bitcoin, also das ist eigentlich für nichts Sinnvolles einzusetzen, deswegen ist es eher so das digitale Gold. Also sozusagen ist ein hauptsächlich Wertaufbewahrungsmittel. So könnte es funktionieren gerade so, dass man es einfach ewig behält und dann verbraucht es auch nicht so viel Strom und irgendwann ist es fertig gemeint und dann ist es eben diese Geldaufbewahrungs- oder Wertaufbewahrungsfunktion und deswegen digitales Gold. Und Ethereum ist eben eine Blockchain, auf der typischerweise viele andere Projekte aufbauen, die viel für solche Smart Contract Lösungen, also die ein bisschen näher an tatsächlichen, ich sag ja mal, es gibt jetzt noch keine wirklich breit durchgesetzte Lösung, aber viele NFTs setzen zum Beispiel auf die Ethereum Blockchain oder auf Flow und viele Smart Contract Modelle arbeiten auf Ethereum und deswegen sagt man, das könnte eher so das digitale Öl sein, also das ist der Kraftstoff und die Antriebsfeder ist für tatsächliche Kryptomodelle der Zukunft. Ist auf jeden Fall im Vergleich zu Bitcoin jetzt erstmal einfacher einzusetzen, aber aus Umweltsicht noch nicht ganz so schlimm.
Und du hattest mal gesagt, dass du glaubst, dass der Bitcoin so zwischen 80 und 100.000 am Ende des Jahres ist, also ein Bitcoin $100.000. Glaubst du, Ethereum wird höher, also ein Ether wird mehr sein? Heute, was haben wir, 14. Mai, ist aber $4.000.
Das ist schwer einzusetzen. Also ich glaube, ich selber habe einen Krypto-Körbchen, das heißt sozusagen ein Mix aus verschiedenen.
Was ist denn in deinem Krypto-Körbchen drin?
Ist ein Mix aus verschiedenen Kryptowährungen drin. Und sagen, Bitcoin und Ether sind zwei sehr große Positionen darunter. Und das ist noch ein bisschen, ich glaube, Polkadot, ich kann auch nachschauen. Polkadot ist da auf jeden Fall noch drin. Sekunde, lass ich mich kurz einloggen. Da ist der Binance Coin drin, da ist ein bisschen Ripple drin, ein bisschen EOS tatsächlich auch, ein bisschen Litecoin, Polkadot habe ich genannt, und meine Spaßposition Doge. Genau, das sind jetzt, was sind das, 7? Achso, und dann habe ich auf Craig noch was, also rund 8 bis 10 Währungen, mit einer deutlich kopflastig zu Ethereum und Bitcoin. Weil letztlich weißt du nicht so richtig, es kann immer so einen Durchbruch geben. Also EOS könnte jetzt theoretisch, also ich will das nicht ankündigen oder es soll auch kein Hinweis sein, da jetzt drauf zu springen, aber sollte Bullish jetzt irgendwie tatsächlich ganz groß werden, könnte das der Durchbruch für EOS sein. Die haben 50% Wert zugelegt an dem Tag, wo das announced wurde. Und weil man das nicht so richtig einschätzen kann, was jetzt die Big Cryptocurrency wird, deswegen streue ich da halt ein bisschen unter den relevantesten, würde ich sagen. Und ich glaube, es gibt auch guten Grund anzunehmen, dass Ethereum weiterhin Bitcoin outperformt. Sozusagen die Gegenthese ist, Bitcoin ist das, wenn Firmen jetzt wirklich ihre Geldhaltung umschiften auf, also wenn es mehr, also das hat Palantir übrigens auch gemacht, haben angekündigt, dass sie Bitcoin kaufen wollen. Und das macht ja nur für Palantir überhaupt keinen Sinn. Also warum?
Bei mehr also die helfen doch, dass Staaten unsicherer sind und dann gehen Leute mehr in Krypto.
Ja, steile These, aber also bei Mercado Libre
oder mit 40% ihr eigenes Geschäftsmodell.
Ja, wenn du so willst, ja, ist ein guter Hedge. Ja gut, so macht es einen Sinn. Obwohl sie profitieren ja eh von Unsicherheit. Und dann, ja. Naja, aber das wirkte für mich auch eher wie Kapitalmarkt-PR. Vielleicht sehen wir demnächst ein schönes Video, wo Alex Karp dann wieder durch den Schnee geht und uns was über Bitcoin erzählt.
Mit Elon Musk ein bisschen Ski fährt.
Achso, das habe ich übrigens auch nicht verstanden. Warum Elon Musk jetzt glaubt, dass der Bitcoin so schlimm ist für die Ökologie? Wenn Cathie Wood und Jack doch gerade gesagt haben, das ist die Rettung für erneuerbare Energien. Also es kann ja nicht beides wahr sein. Wer liegt da falsch? Der hyperintelligente Elon Musk oder Cathie Ark und Jack? Beide können nicht recht haben in dem Fall. Entweder ist ja, oder, der Heilsbringer oder der...
Was hat Elon Musk verpasst, als er in der Comedy-Show war und nicht auf dem Boot mit Jack und Cathie?
Seine Freundin hatte einen Zusammenbruch hinterher. Also sie hatten ja irgendwie eine sehr ausufernde Feier und sie wurde dann später mit einer Panikattacke ins Krankenhaus gebracht. Na gut, wo waren wir jetzt? Achso, Ethereum. Also die große Bitcoin-Wette wäre, Firmen, mehr und mehr Firmen fangen an, das als Standardmittel, eigentlich als eins der Mittel von Geldhaltung oder Wertaufbewahrung zu sehen. Das würde Bitcoin stark treiben, weil die würden sich ganz sicher oder sehr, sehr wahrscheinlich für Bitcoin entscheiden. Und der große Ethereum-Gamble oder die große Ethereum-Wette wäre einerseits NFT oder ein anderes größeres Smart-Contract-Konzept oder DeFi-Konzept, also Staking, irgendwie Zinsen, Borgen, irgendwelches Lending. Decentralized Finance Konzept, was auf Ethereum aufbaut. Und da gibt es einige.
Also auf der einen Seite Banker, auf der anderen Seite Entwickler.
Zum Beispiel, ja. Also gut. So würde ich sagen. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlicher ist, dass jemand mit Ethereum was Sinnvolles anfällt oder NFC-Booms, non-fungible NFTs-Boom, als dass Bitcoin Wert aufbewahren wird. Aber ich denke, beide stehen im Jahresende höher. Und relative Outperformance für Ethereum.
Danke. Falls jetzt irgendjemand denkt, er müsste irgendwelche Kryptowährungen kaufen und hier Pips Körbchen nachkaufen, bitte geht erstmal auf doppelgänger.io/disclaimer. Lest den Disclaimer und macht vor allem euer eigenen Research. Finde ich bei Kryptowährungen noch wichtiger als bei Aktien.
Ja, apropos Kryptowährung, es gab eine coole, interessante Nachricht. Du bist ja so ein Leadership-Fan. Und zwar Coinbase hat annonciert, dass sie keine Gehaltsverhandlungen mehr haben werden in der Firma.
Nachdem sie nicht mehr über Politik reden, dann haben sie gedacht, sie machen jetzt den zweiten großen PR-Gag und sagen, sie machen keine Gehaltsverhandlungen mehr.
Also es geht darum, glaube ich, mehr Gerechtigkeit zu schaffen, weil sozusagen die Fähigkeit am Anfang zu verhandeln bestimmt fast automatisch, also und diese Ungerechtigkeit, wenn einer es deutlich besser kann und gerade zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeitern ist das sozusagen was zumindest statistisch sehr danach aussieht, als wenn Männer selbstbewusster in Verhandlungen gehen. Und das zieht sich dann so durch die ganze Karriere und die Lücken werden immer größer nach hinten hin. Das ist, glaube ich, der Grund dahinter.
Ja, ich glaube, es ist eine gute Sache, um ehrlich zu sein. Also ich habe es auch, ja. Ich habe kurz überflogen, habe es gesehen und fand es irgendwie sinnvoll und vor allem die Argumentation mit zwischen verschiedenen Persönlichkeiten. Und das Gleiche hast du ja auch bei Entwicklern und alles. Auf der anderen Seite könntest du sagen, die meisten, die sich bei Coinbase bewerben und durch den ganzen Prozess durchkommen, die haben wahrscheinlich vor 5 Jahren schon Kryptos gekauft. Und denen ist das Gehalt mehr oder minder egal. Die wollen hauptsächlich an dieser Idee, an dieser Vision arbeiten.
Ja. Ich meine, es gibt eine Gefahr, nämlich wenn du hast echte Outperformer, also absolute Outlier, irgendwie jemand, der absolute Datengott ist oder Göttin, oder irgendwie eine extrem talentierte DeFi-Programmiererin. Und die kannst du dann ja nicht mehr halten, weil du hast nicht mehr die Möglichkeit, jemanden jetzt überdurchschnittlich zu kompensieren, nach der Logik, oder?
Naja, es gibt keine Verhandlungen mehr, aber du kannst, die Leute werden trotzdem noch ein bisschen reden und ein bisschen was machen.
Ja, aber dann weichst du ja das die eigene Regel.
Glaubst du, dass die 100%, also es gibt auch viele Firmen, die gesagt haben, hier, wir machen, du kannst jetzt von überall arbeiten und wenn du es dann versuchst, heißt es ja, aber bleib bitte in deinem Land, weil sonst ist es uns steuerlich zu schwierig.
Ja. Andersrum, du hast einen großen Vorteil, nämlich sozusagen, du kannst, oder es wird schwerer, Leute überdurchschnittlich zu kompensieren. Du hast, aber was wahrscheinlich weniger passiert, ist, dass Leute, weil sie glauben, sie kriegen zu wenig Geld, abhauen. Sondern, also, was ich machen würde, oder was ich teilweise, sozusagen, als ich mal Chef war, gemacht habe, ist, ich glaube, es ist immer gut, Leuten schon relativ früh so eine Art Gehaltsplan zu geben. Also, relativ auch klar zu sagen, was sie auch in 3 und 4 Jahren verdienen. Wenn man das irgendwie glaubwürdig kann, ohne sich rechtlich zu sehr daran zu binden. Aber man kann, indem man sich einfach freiwillig daran hält, ja sozusagen den Glauben erhöhen, ohne das absolut verbindlich zu machen. Weil das sorgt dafür, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin in Zukunft schon mit dem Geld aus der Zukunft rechnet. Weil Leute, also das Hauptproblem ist, es gibt viele Menschen, die kündigen, weil sie eben nicht sehr gut im Verhandeln sind. Und dann schreibt ein Headhunter, dann sagt du, hier kriegst 35% mehr als bei dem vorherigen Job. Und ganz oft ist das so, wäre die Person zu dir gekommen, hätte gesagt, ich hätte gern 30% mehr Geld, hättest du wahrscheinlich ja gesagt. Ist aber einfach, weil das Problem nicht, weil du es nicht auf dem Tisch hast oder übersehen hast, und das sollte man als HR-Abteilung aber, verlierst du dann einen Mitarbeiter, der hat dir, oder eine Mitarbeiterin, die hat dir nicht mal die Chance gegeben, darüber zu reden. Und um das zu vermeiden, habe ich immer 2 Sachen gemacht. Also A, wir haben dann proaktiv, also in Zusammenarbeit mit dem hervorragenden Arbeitgeber damals, Gehälter freiwillig erhöht jedes Jahr. Und zum Beispiel diese Lücken, die durch Verhandlungsschwäche am Anfang oder sagen vielleicht auch andere Lebensläufe entstanden sind, haben sozusagen für immer mehr Konvergenz gesorgt. Also, dass die immer mehr zusammenlaufen. Du kannst nicht sagen, es ist schwer zu sagen, wir schieben alle jetzt auf eine Ebene von einem Jahr auf den anderen, aber dass man nämlich genau die Lücken, dass einer, sagen wir mal, ist ein bisschen Großmaul und ist für 5.000 oder 6.000 Euro eingestiegen, und ein anderer war ein bisschen schüchtern und kriegt für den gleichen Job, ist vielleicht sogar besser und kriegt 3.200 Euro, dass man das freiwillig so ein bisschen anpasst über die Zeit, ohne jetzt jemandem Geld wegzunehmen natürlich. Und sozusagen den Mitarbeitern dieses Gespräch abzunehmen, dass sie kommen müssen und um Geld betteln, was mir jetzt auch keinen Spaß machen würde zum Beispiel, und so einfach zu sagen, ja, wir haben jetzt ein Gespräch und ich sage dir, du kriegst 20% mehr, sondern nur, wenn es nicht genug ist, dann musst du es vielleicht sagen, also ansonsten haben wir alle viel Geld verdient und freuen uns, das mit dir teilen zu dürfen, halte ich schon für schlau und ich glaube, das hat damals für unheimlich hohe Retention gesorgt. Plus, sagen, das wird irgendwann zum Habit und es wird erlernt, dass du fast automatisch damit rechnen kannst und dann wirst du deutlich weniger angreifbar für so Headhunter-Angebote. Wenn du weißt, in 2 Jahren kriege ich 15% plus 15%, das sind 35% mehr Gehalt, will ich dann heute jetzt deswegen den Job wechseln, obwohl eigentlich der Rest alles passt? Deswegen finde ich es gar nicht so doof und habe das eigentlich schon immer versucht, so weit das geht. Das ist natürlich viele Reibungspunkte trotzdem noch, aber das so zu machen.
Es ist immer interessant zu sehen, wie die Retention bei Coinbase ist, ob da die Leute wesentlich länger dort bleiben. Also nach dem Skandal, also ähnlich wie dieser Basecamp Politics, No Politics Skandal, sind ja auch ziemlich viele gegangen. Obwohl, so viele waren es nicht, ich glaube, unter 10%. Aber ja, man sieht ja schon, dass die Retention vor allem in Tech-Startups in Amerika ziemlich klein ist. Oder ziemlich gering. Nee,
Retention ja, 18 Monate, ist ziemlich groß. Ich, teilweise. Die Retention ist niedrig.
Ist niedrig,
die Churn, ja, ist hoch. Sorry. Die Fluktuation ist hoch.
Genau.
Der Turnover.
Genau, also du siehst, viele Leute sind ein Jahr auf dem Job.
Und genau, sag's doch gleich so einfach. Und wenn es einfacher fällt, sprich einfach wie mit einem 5-Jährigen.
Ja, wir werden besser. Ja. Bei Folge 100 werden wir besser. Dann kann man uns auch komplett folgen, egal in welchem Alter.
Ich habe dich diese Woche in ein Rabbit Hole geschickt. Und zwar habe ich, ich habe den Handelsblatt Disrupt Podcast gehört. Und da war Herbert Dietz zu Gast. Und was ich finde, er hat ein ganz gutes Interview gegeben, aber was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass er gesagt hat, er ist schwer davon überzeugt, dass die Software eines Autos in Zukunft, ich glaube, er hat gesagt, das zentrale Nervensystem und das irgendwie Herz-Lungen-Kreislauf oder das Kardialsystem eines Autos sein wird. Und gleichzeitig hat er aber gesagt, dass alle VW-Marken in Zukunft Software einheitlich auf der CARIAD, das habe ich das erste Mal gelesen oder gehört, Plattform entwickelt werden und sagen, da werden die Softwarekompetenzen gebündelt, was natürlich so aus McKinsey-Sicht total schlau klingt, das alles zusammenzulegen, warum soll jeder seine eigene Software bauen? Und ich finde aber, das kannst du so sehen, effizient ist es, sondern das ist sehr deutsch effizient. Warum sollen in Ingolstadt irgendwie bei Seat, bei Skoda, in Wolfsburg überall Entwickler sitzen, sondern man kann auch einfach die geilste Software zusammenbauen. Aber ist, wenn man glaubt, dass Software so wichtig ist für Autos, ist es dann schlau, dass du sagst, im Porsche ist jetzt die gleiche Software wie im Seat und Skoda. Und vielleicht, ja, dann können wir ein neues Frontend draufkleben und die Knöpfe sehen anders aus, aber, oder die Buttons. Aber das ist, ich glaube, das ist zu wenig Differenzierung. Auch wenn es sicherlich sehr aufwendig ist, dass man Software irgendwie einzeln entwickeln muss, aber kriegt man da noch genug Differenzierung hin, dass man sagt, da bin ich jetzt bereit, deutlich mehr zu zahlen? Oder ist es nicht ein bisschen doof, wenn in meinem E-Porsche irgendwie die gleiche Software wie im VW Polo oder im Seat Ibiza läuft?
Frage das ist, was erwartest du als Endkunde? Was wäre deine perfekte Software in deinem Auto oder in irgendeinem Auto?
Wenn ich 130.000, 200.000 Euro für einen Porsche zahle, dann möchte ich nicht die gleiche Software haben, die ich im Sixt-Auto, das mir auf der Straße irgendwie einen City-Flitzer.
Nicht? Oh. Also ich möchte einfach, dass ich im Auto eigentlich genau das gleiche Erlebnis habe, was ich zu Fuß habe und das ist mit meinem iPhone.
Ja, du würdest das Apple-Auto kaufen, aber dann kann VW ja dicht machen. Oder sozusagen sich Apple ergeben und sagen, dürfen wir Lizenzkosten zahlen, damit wir Apple-Cars bauen dürfen, oder?
Also erstmal müssen wir, glaube ich, den Podcast empfehlen. Handelsblatt Disrupt und Sebastian Mattes hat das Interview geführt. Ich fand es ein super Interview. Herr Dietz hat sich super gegeben. Für mich ist er der Business-Influencer und Change-Manager Nummer 1 in Deutschland, muss man einfach so sagen. Er hat es geschafft, aus Volkswagen einen Elektrokonzern zu bauen. Das hat ihm, glaube ich, nicht so viel viele zugetraut und was.
Und viel riskiert damit auch, ne?
Also viel riskiert.
Also nicht nur finanziell, sondern auch für seine eigene Karriere.
Genau, das ist sowieso mit eins der schönsten Sachen bei ihm. Er kommt so locker rüber und sagt, finde immer einen Job, ich kann immer was machen und ich will jetzt hier einfach was verändern und ich will die Leute mitnehmen. Und das ist vor allem auch sein großer Vorteil, weil Winterkorn war ja eher so jemand, der mit Angst regiert hat. Da hat sich ja keiner getraut, sich irgendwie irgendwas zu verändern. Bei der ganzen Software-Nummer bin ich trotzdem skeptisch, weil also Software zu bauen ist nicht so einfach. Und wenn man sich das anguckt, dann hat man jetzt diese neue Marke, die wurde im März verkündet. Cariad steht für K-I-M Digital. Und sie bauen da jetzt so eine krasse digitale
Das allein hat bestimmt 40 Millionen gekostet.
Ja, kannst du mal bei Interbrands fragen, was sie dafür genommen haben. Sie haben auf jeden Fall 2 YouTube-Videos dazu gemacht. Das könnte auch eine Werbung für Vodafone sein. Und sie versuchen jetzt alles. Also wirklich alles. Und wenn man sich
auch Mobility Solutions und sowas.
Genau, ne? Also in dem Video, das man sich anguckt, dann sagen sie sowas: We want to transform the automotive industry and become its leading tech stack. Welche leading tech stacks kennst du? AWS? Vielleicht? Irgendwie ja. Dann Firebase vielleicht? Was noch? Also alles, was so übrig bleibt von den richtig großen Tech-Firmen, die das währenddessen gebaut haben. AWS ist entstanden, weil Amazon es gebraucht hat irgendwie. Firebase ist entstanden, weil Google es gebraucht hat. Es ermöglicht alles. Das ist Tech-Stack, das bauen Entwickler. Wie, und jetzt gibt es...
Und iOS fairerweise ist entstanden, sozusagen, um Software und Hardware so gut wie möglich zu integrieren, oder? Also genau. Zusammenzuschweißen.
Genau.
Und das bestmögliche Ergebnis daraus zu holen.
Genau, und jetzt versucht auf einmal dies mit seinen ganzen Marken, die sie ja gegenseitig konkurrieren, die alle zusammenzubringen und zu sagen, ihr seid jetzt eine Business Unit und ihr macht das jetzt gemeinsam für alle. Das ist politisch, also wenn er das schafft, dann kann er für mich auch meinetwegen Bundeskanzler werden und Deutschland digitalisieren. Weil, also das ist eine Mammutsaufgabe. Und wenn man sich dann die Leute anguckt, das sind alles gute Ingenieure in Deutschland und bei Volkswagen, können alle Autos bauen. Aber wer sind die Software-Highflyer, die sie da jetzt einstellen? Wer sind die Leute, die Entwickler rekrutieren? Wie schafft es Volkswagen oder generell irgendein Konzern in Deutschland, gute Entwickler zu guten Konditionen einzustellen? Und was zu bauen, auf die Leute stolz sind? Und, also, ich bin da sehr skeptisch. Ich kann das, was in dem Interview.
Wie würdest du das? Du standst ja bestimmt noch nie vor dieser Herausforderung. Aber wie würdest du das dann machen?
Ja, wir haben.
Oh, warte, kriegen wir zu meinem Geburtstag, erfahren wir vielleicht ein kleines Detail aus deinem Berufsleben heute?
Auf keinen Fall.
Okay. Wie würdest du das dann machen? Du musst jetzt.
Ich oute mich ja als auf jeden Fall in der Sache, das About You haben wir letztes Mal wieder kurz angerissen, haben das, glaube ich, ganz gut gemacht. Und diese Freiheit muss Volkswagen oder muss die
Automobilindustrie auch geben. Das heißt, du musst ein KOS-Startup gründen?
Genau, KOS-Startup komplett, also Leute,
die... Das für andere Hersteller dann auch programmiert?
Zum Beispiel, es wird ja auch mit, also es gab ja schon mal so ein paar Versuche mit hier und mit anderen Sachen, dass verschiedene Automobilkonzerne zusammenkommen und das machen, aber ich glaube, es muss tatsächlich, das Ziel muss sein, eine wirklich digitale Firma, die vielleicht die Ambition hat, an die Börse zu gehen und die 100% eigenständig ist. Und nicht irgendwie so ein MBA-Programm für Volkswagen, Porsche und Audi-Manager, die das 2 Jahre machen und danach den nächsten Karrieresprung machen. Und daran glaube ich nicht. Also ich glaube nicht an, dass das so ist. Und das Einzige, was in dem Interview ein bisschen verloren gegangen ist und wo dies, glaube ich, den absoluten Supermove gemacht hat, ist, dass er den Osterloh, den Betriebsrat nach oben befördert hat. Also gegen den hat er ja immer gekämpft. Der hat ihm auch sein Mann, der eigentlich bei der Cariad dafür zuständig war, der hat irgendwie nach 2 Wochen wurde der wieder rausgefeuert, weil er zu aggressiv war oder nicht vernünftig
gemacht hat. Hat der jetzt nicht Katrin Suder gekippt als zusammen mit dem also die Vetos kamen, die Vetos, ist Vetos die Mehrzahl von Veto? Die Veten? Keine Ahnung. Die Widersprüche oder angeblich gescheitert ist das an der Stimme von Niedersachsen, also der Ministerpräsident Weil hat sich wohl dagegen ausgesprochen und die Betrieb, also die Arbeitnehmervertretung haben so eine vielleicht verständlich Allergie gegen Berater und wollten irgendwie nicht McKinsey-Managerin an dem Posten haben.
Genau, wobei die wohl eher so für die unternehmerische IT war und warum politisch die nicht so beliebt war, kann man vielleicht auf ihrer Wikipedia-Seite lesen. Ich halte mich da bedeckt, weil ich habe schon von McKinsey-Mitarbeitern ein bisschen Feedback bekommen, dass die Dame doch die perfekte Personalie wäre für den Job. Und in dem Podcast hört man ja auch, dass manchmal McKinsey auch erst in der zweiten oder in der dritten Möglichkeit dann doch reinkommen. Und das ist nochmal eine andere Sache. Auf jeden Fall, meine Prediction wäre folgende. Und zwar, das Ding ist, also dies hat noch 2 Jahre. Der kann jetzt in 2 Jahren versuchen, eine Digitalfirma zu werden, eine Softwarefirma, in der Hoffnung, dass sich die Aktie nochmal verdoppelt, dass er ein bisschen näher an Tesla rankommt. Überraschend ist, dass er Toyota gar nicht mehr nennt. Winterkorn hat immer gegen Toyota gekämpft, so das kam überhaupt nicht raus. Und ich glaube, er schafft es nicht. Ich glaube, er ist in 2 Jahren weg. Ich glaube, dass dann Cariad auch weg ist und dann kommt Winterkorn zurück. Und zwar Winterkorn Junior ist Stanford-Student.
Und der macht dann IT.
Der ist das mathematische Wunderkind und arbeitet aktuell bei einem Batteriehersteller wo auch ein Ex-Tesla-CTO im Board ist. Mhm. Und der kommt einfach in 2 Jahren mit seiner Stanford-Garde und dann wird Volkswagen wirklich ein Tech-Konzern.
Das finde ich spannend.
Und Winterkorn ist back.
Und okay, ja, kann ich mir gut vorstellen. Viele Leute haben das Android-Argument gebracht. Also Android, da bauen ja auch 40 Hersteller irgendwie Handys drauf und es fühlt sich doch für jeden anders aus. Da würde ich erstmal in Frage stellen, ob die Frontends so anders aussehen. Am Ende ist es halt doch immer Android und die grundlegende Funktion dahinter sehr, sehr ähnlich. Und das, also hast du eine Meinung dazu?
Ja, ich gehe wieder zurück auf mein iPhone.
Ja, genau. Und der andere große Unterschied ist halt, bei Android verdienen meiner Meinung nach die meisten Hersteller nicht mehr viel Geld an den Handys und sie haben jegliche Autonomie über die Features verloren, also jemand anderes bestimmt, welche Apps auf dem Handy drauf sein sollen, welche App Store benutzt werden muss und sagen frontloaded, wie heißt das? Frontloaded? Keine Ahnung, also das nicht frontloaded, wie heißt das?
Frontend?
Nee, das vorinstalliert ist. Vorinstalliert halt. Ja, muss ich auch einfach mal einfache Worte nutzen. Prost. Und also du verlierst ja komplett das Regime über dein, also ich glaube, das ist kein Handyhersteller, der sagt, wir sind gerade im geilsten Markt, den wir uns vorstellen könnte. Sondern die sind alle extrem undifferenziert. Irgendwie LG und Samsung sind noch etwas innovativ. Und vor allen Dingen hat aber keiner von denen auch die Margen von einem Apple, ne? Apple hat 42,5% EBIT-Marge gerade. Und das liegt unter anderem daran, dass sie differenziert sind. Und was ich eben glaube, ist, dass auch im Auto hast du ja, ist ganz ähnlich. Bei Porsche ist die Marge 20%, bei VW Personenkraftwagen nur 4%. Und dass du ein Luxusauto mit 20% Marge auf der gleichen Software baust wie ein Nutzfahrzeug, sondern wie ein VW Polo mit 4% Marge, das glaube ich eben nicht, dass du die Differenzierung hinbekommst. Und klar kannst du sagen, das Frontend sieht anders aus, aber am Ende wird man spüren, dass da irgendwie das gleiche Backbone hinter, und ich glaube, es macht bestimmt Sinn, irgendwelche Gemeinschaftsfunktionen im Konzern auch zu entwickeln, vielleicht sozusagen das wirkliche Backend der Software oder sagen das, was am nächsten an der Hardware vom Auto dran ist, vielleicht. Aber irgendwo brauchst du pro Marke, glaube ich, noch eine Differenzierung. Ansonsten muss ich ja fragen, was macht das Auto in Zukunft noch aus. Außer dass also die Leistung wird in einer ganz dunklen Welt für die deutsche Autoindustrie ist der, so bei Audi ist jetzt eins der Versprechen, glaube ich, Performance zum Beispiel. Das wird schwer, wenn du autonome Autos hast und Geschwindigkeitslimits. Dann nützt es nicht mehr, dass du 250 blasen kannst auf der Autobahn. Da musst du dich überlegen, wodurch kann sich ein Auto noch differenzieren? Und wie gesagt, er sagt ja vollkommen richtig, es ist die Software. Aber dann kannst du nicht sagen, wir bauen hier mit, keine Ahnung, 12 Marken oder wie viele da sind, bis zu Bugatti und Lamborghini. Bauen wir, genau, im Lamborghini wäre auch die gleiche Software wie im Seat. I don't know.
Ja, ich fand gut, dass dies meinte, er beschäftigt sich damit einen Tag die Woche. Das ist so ein bisschen wie Elon Musk, der versucht, in der Produktionshalle zu schlafen, bis sie aus der Production hell raus sind. Ich mag dies als Manager und irgendwie als gute Laune Enabler. Ich glaube, für kulturell ist das für Volkswagen super. Bin mir skeptisch. Bei diesen Großkonzern-Startups bin ich immer skeptisch. Ist einfach auch viel, viel Politik drin. Ich habe mich auch gefragt, ob es nicht einfach sinnvoller wäre, Porsche an die Börse zu bringen und sagen, das ist Premium, da ist große Marge drauf und da kooperieren wir vielleicht mit Apple und Volkswagen kooperieren wir vielleicht mit Google und so teilen wir das irgendwie auf. Für die Zulieferer wird es bestimmt auch spannend, weil die verkaufen ja aktuell Produkte, also zum Beispiel Scheibenwischer mit irgendwie Embedded Software. Wenn die jetzt mit den APIs irgendwie sprechen müssen und die APIs sind nicht vernünftig dokumentiert und alles, also ist auf einmal ein ganz anderer Aufwand.
Das wird über auf der Jota-Blockchain gemacht. Die sind so IoT-Sachen.
Ja, doch. Also, aber stell dir,
der heller Scheinwerfer kann mit dem Bosch Scheibenwischer dann kommunizieren auf Jota.
Ja, aber also ich meine, wie ist denn dann auf einmal die Verhandlung? So, ja, also wir kaufen so und so viel Scheibenwischer, aber hier ist nochmal die API-Dokumentation und dann uns gefällt die API nicht und so weiter. Also ich glaube, es wird vieles, vieles viel komplexer.
Muss da erstmal das Deutsche Institut für Normung ran und wir müssen eine DIN-Norm machen,
ja,
und IoT im Auto?
Ja, das Datenthema ist ja noch ein anderes. Das traut sich ja in Deutschland keiner anzusprechen, aber Compliance, Datenschutz, Legal und so weiter. Ist, ja, Retargeting in einem deutschen Konzern einzuführen, ist ja schon schwierig. So, wie willst du dann bei autonomem Fahren irgendwie das machen? So, also ich glaube, es wird 1000 Fragen sein. Wir werden bestimmt viele E-Mails bekommen. Ich freue mich. Ich finde vor allem, also ich finde Leute, die Change wollen, super. Ich finde Leute, die humble sind und sagen, sie fahren den kleinen Elektrowagen von Volkswagen jetzt und sie schaffen es dazu, die Kultur zu ändern, finde ich super. Bei dem Softwareprojekt, ich drücke die Daumen. Ich hoffe, es klappt.
Ich finde es auch nicht, sehr gute Zusammenfassung. Nur noch mal ergänzend. Ich finde es auch nicht schwer, nicht einfach, das zu entscheiden. Ne? Es gibt, sondern die Version, für die du nicht gekillt würdest, ist definitiv das so effizient wie möglich zentral mit McKinsey-Segnungen hinzubauen. Dann hast du immerhin Kosten gespart und das so effizient wie möglich gemacht. Dann operativ, taktisch ist das immer der kleinste Fehler erstmal. Aber die Frage ist eben, nimmst du dir damit nicht strategisch ganz früh viele Chancen? Ich wollte es jetzt nicht so darstellen, als wäre es eine super einfache Entscheidung, wo sich jemand komplett dumm anstellt oder so, sondern es ist eine unheimlich schwere Entscheidung. Und ich frage mich selber, was wäre eben die richtige Lösung? Mein Gefühl ist aber, der langfristige strategische oder das langfristige ein bisschen strategischen Einbahnstraße ist. Oder man baut wirklich eine echte Plattform und dann wird idealerweise aber sehr früh sozusagen das Interface zur Automarke wird aber sehr früh abgeschlossen, sodass dann doch sehr viel individuell nochmal ranprogrammiert werden kann. Aber auch das ist halt nicht wirklich Innovation dann. Und so wie die Organisation aussieht, die da gebaut wird, wenn du dir die Profile auch anschaust, dann werden das wieder Softwarelösungen für die 60-Jährigen von morgen und nicht für die 19-Jährigen von heute. Das ist, glaube ich, die andere große Gefahr ist nämlich, dass sozusagen es eine Millennial-Automarke gibt, die Software einfach eben ganz anders sieht auch mal. Und das wird vielleicht auch nicht Apple sein, bin ich mir nicht sicher. Und vielleicht spreche das auch dafür fast für den Startup-Gedanken.
Ja. Ich glaube halt, Automobilindustrie kann Marke und Motor blubbern. Jetzt mittlerweile auch Elektro, aber so die Software dazwischen, das vernünftig zu machen und da irgendwie ein Verständnis zu bekommen, ist echt schwierig.
Aber Marke ist ja spannend. Ich sag zum Beispiel nicht, als erstes, ich habe ein Google oder ein Samsung-Handy, sondern ich sage, ich habe ein Android. Weil das ist das, was sagen, für den Dritten die wichtigste Information ist, nämlich zum Beispiel, wie er Dinge mit mir austauschen kann oder so. Dafür ist relativ unwichtig, ob ich einen Samsung, einen Vertu, einen OnePlus oder was, das ich habe. Sondern dafür ist eher wichtiger, auf welchem Betriebssystem das läuft. Und deswegen glaube ich, dass die Hardware mag, und damit, das ist dann vielleicht noch das andere wichtige Moment, dann machst du dich, obwohl du dir gehört die Softwareplattform ja noch selber, aber schwierig, möchte auch nicht in den Schuhen stecken.
In Folge 34, 22. Februar, hattest du drei Empfehlungen gegeben. Nie verkaufen, nie rebalancieren und nicht Tesla shorten. Heute, 14. Mai, dein Geburtstag, habe ich das Gefühl, ich hätte das alles machen sollen. Soll ich jetzt vielleicht doch mit dem Shorten anfangen?
Also, ein guter Hinweis. Also, weil es viele auch gefragt haben. Wenn wir sozusagen Firmen sehr kritisch betrachten, wollen wir eigentlich nicht Leute dazu einladen, zu shorten. Im besten Fall können wir Leute auf die Gefahren hinweisen, dass es vielleicht keine gute Long-Position ist. Also, dass man, wenn man da eine Position besitzt, vielleicht mal ein bisschen Geld mitnehmen möchte auch. Und so Schaden verhindern. Ich glaube nach wie vor, dass es nicht richtig ist, wenn eher unerfahrene Anleger shorten oder irgendwelche Hebelprodukte nutzen. Und ansonsten zu deinem Thema, wie gesagt, nach einem halben Jahr ist das einfach nicht zu beurteilen, glaube ich. Also wir können darüber reden, ob sich die Firmen, über die wir geredet haben, ob sich da grundlegend was dran verändert hat. Aber das, wenn du in Tech-Werte investierst, die zwischendurch Geld verlieren können, das ist halt so. Das ist ein turbulenter Markt. Du hast dich ja auch nicht beschwert, als deine komische China-Agora-Aktie zwischenzeitlich bei wie viel 150% plus war? Die ist heute übrigens 20% im Minus bei mir.
Das tut mir
hat leid. Sich gedrittelt auch vom Höhepunkt.
Ja, wobei, ja. Ich habe sie nicht gelobt, als sie so hoch war.
Stimmt, bei 40. Aber von dem, na gut, stimmt. Ja, relativ gesehen hat sie erst 20% verloren. Immerhin. Aber sozusagen, niemand beschwert sich, wenn was 100% hochgeht und sagt, ich habe das nicht verdient, so viel Geld kann man doch nicht machen in einem Jahr, das ist doch alles nicht mehr real. Aber wenn es dann 30% runtergeht wieder, und eigentlich ist, wenn das jetzt so bleibt, ist das eigentlich eine sehr gesunde Korrektur. Wenn wir zwischendurch mal 20 bei den guten Aktien, 30-40% bei den schlechteren Aktien abschneiden, sind letztlich die Wochen, die dafür sorgen, dass eine Blase noch weiter oder eine Rallye, ein Boom, eine Hoss weiter vorangeht. Von daher kann das eigentlich auch ganz gesund sein. Und selbst wenn es mal sozusagen noch weiter ins Rot geht, das ist halt, dass wenn man volatile Aktien kauft und damit sich hohe Returns im Erfolgsfall sichert, dann geht halt viel Volatilität und Risiko damit einher. Und das heißt, dass man auch zwischendurch mal sich vielleicht die Aktie halbiert. Und wenn das an der Aktie liegt, dann muss man die mal kritisch hinterfragen. Wenn es am Markt liegt, dann muss man es manchmal einfach durchstehen.
Pip, alles, alles Gute zum Geburtstag. Es war mir eine Freude, mit dir 46 Folgen aufgenommen zu haben. Ich freue mich auf weitere 52 und viele, viele mehr. Hast du dir noch irgendwas vorgenommen für dein neues Lebensjahr? Vorsätze
so weitermachen.
Vom Anfang des Jahres waren ja auch noch nicht so ganz.
Also wenn es wieder so wird wie das letzte, bin ich relativ zufrieden. Also vielen Dank nochmal, dass du mich zu diesem Podcast überredet hast. Hat mir viel Freude und Arbeit geschenkt. Aber da ich die im Gegensatz zu dir ja nicht scheue, ist das nicht schlimm.
Ja, an dem Image müssen wir noch arbeiten. Also an meinem Image.
An deinem Image? Ja, du bist eigentlich ein ganz fleißiges Bienen. Jetzt mit der Aufkleberaktion kannst du uns ja alle beweisen, was für eine Frankiermaschine du bist. nee, wie gesagt, das ist so das größte Geschenk, was du mir schon gemacht hast. Von daher bin ich da sehr dankbar und freue mich auf die vielen Reviews, die ich von den Hörern zum Geburtstag geschenkt bekomme. Oder wir, also es ist mindestens auch Lob für dich, falls das jemand macht. Und ich hoffe, ich kriege bald den Aufkleber von dir. Und dann, wer sozusagen, wem das heute nicht zahlenlastig, aktienlastig genug war, der kann den Alles auf Aktien Podcast mit Nando Sommerfeld, Holger Czapitz und mir im Weltkanal sich anhören.
Über was habt ihr gesprochen?
Ich habe es geschafft, den längsten, also würde man ja nicht anders erwarten, aber die längste Folge Alles auf Aktien. Ich glaube, 1 Stunde 50 haben wir geredet oder so. fast Doppelgänger.
Das ist ja schlecht für alle anderen Podcasts und für uns.
Ja, wir klauen den Podcast-Markt vier Stunden diese Woche.
Sollen wir auf jeden Fall.
Ach so, Podcast-Markt, hast du das gesehen? Geht auf wie viel? 20 Milliarden oder 10 Milliarden gab es Wachstumszahlen. Wen das interessiert, da glauben weiterhin viele Marketer dran, dass Audio-Werbung und Podcast die nächsten 2 Jahre boomen wird.
Hat das die Spotify-Aktie bewegt?
Da habe ich noch gar nicht geschaut. Nee. Aber das ist auch sehr, sehr unvorhersehbar, in welche Richtung da Podcast-Werbung geht. Das
gut, aber über was habt ihr gesprochen?
Das habe ich schon wieder fast also vergessen.
Irgendwelche Supermärkte, irgendwelches.
Ah, genau, ja, genau. Das ist offensichtlich ein Thema natürlich. So ein bisschen über Aktien, auch Cloud-Aktien, die Sachen, die du schon größtenteils aus dem Podcast hier vielleicht auch kennst, aber mit einem neuen Twist. Vielen guten Fragen. Genau. Und
hoffentlich sind die nicht dann, im Ranking vor uns am Sonntag.
Genau. Nicht vergessen, für die HubSpot.com/grow anmelden. Neben mir auch viele kompetente Keynote-Speaker und es gibt so unheimlich gute Panels, es gibt so Learning-Debatten, wir erzählen nächstes Mal wieder noch ein bisschen mehr, was dort konkret wartet. Prinzipiell ist es eine gute Konferenz für viele Marketing, Sales und Operations, Customer Service Verantwortliche.
Genau, Link ist in den Shownotes und bitte empfehlt diesen Podcast nicht weiter, wir haben genug Hörerinnen und Hörer.
Und den Gutscheincode PIP nutzen, um die Hälfte des Geldes zu sparen.
Ciao, schöne Woche.
Ciao, mach's gut.